Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Was geht?
Die Bewegtbild-Banausen.
Die Bewegtbild-Banausen zum 369. Mal.
Ja.
69.
Ha.
69.
Im Ernst? Okay.
Aber guter Einstieg, weil ich konnte die Spannungskurve aufrechterhalten, weil der Azubi wollte natürlich wissen, wie sein neuer Spitzname ist, den du ihm gegeben hast. Und ich habe gesagt, das verrate ich nicht. Das hauten wir erst in der Episode, die am Freitag rauskommt. Und so lange muss er sich gedulden.
Was gibt's denn da für eine Spannungskurve?
Naja, weißt du noch, wie du ihn genannt hast? Weil er sich so hochtrennt?
Warum ist es gleich sein Spitzname, nur weil ich das einmal gesagt habe, Alter?
Du weißt, wie oft man nur einmal etwas sagt in diesem Podcast und es dann ungefähr 17 Jahre haften bleibt. Also das ist ja jetzt nichts Neues.
Ja, okay, gut. Siehst du, du willst es jetzt unbedingt einen Podcast machen, okay.
Ja, ich will das öffentlich machen. Ich mag diesen Spitznamen, ich finde den gut.
Ach so.
Ja. Ich habe gut gelacht auf jeden Fall.
Okay.
Ja, weil unser Dennis war nämlich bei den Boys von Ja, hier Filme zu Gast. Da können wir auch mal Werbung machen.
Ja, und unbedingt.
Die haben über Poor Things geredet, über Science-Fiction-Filme und über alles Mögliche. Die dachten, der eine Dennis kann nicht, weil die zwar irgendwie raus, krankheitsbedingt. Und haben die jetzt noch verarscht, dass er ein Immunsystem wie ein Meerschweinchen hat und haben aber nicht gewusst, dass er sich ein anderes Meerschweinchen mit einem Immunsystem wie ein, weiß nicht. Mir fällt nichts ein. Wer hat schwache Immunsysteme im Tierreich?
Keine Ahnung, wer da anfällig ist, aber das stimmt. Dennis ist da auch so ein Kandidat.
Dennis ist 50 Wochen krank und 4 Wochen gesund. Insofern haben sie mal einen von den 4 Wochen erwischt, wo er fit ist. Aber hat die dann würdig vertreten.
Dein Jahr hat 54 Wochen, ja.
Nee, 52 sind es. Genauso viel wie Spielkarten natürlich im Pokerdeck. Ich konnte das vergessen.
Ja, der Dennis war eben, weil er gerade echt rumkommt, ne? So war bei Alessandro zu Gast.
Korrekt, ja. Bei Alessandro, bei dem hatten gleich drei Sachen aufgenommen und dann, wie gesagt, die ja hier wo ist, um Hermann und Hoffi haben ihn auch angeholt.
Ja.
Da unbedingt reinschalten und liken. So, wie hast du ihn denn betitelt, weil er doch so viel rumkommt?
Das darfst du gerne selbst sagen.
Das war so ein bisschen so...
Du machst jetzt ja ein Fass auf.
Das war so ein bisschen die Idee.
You're a sweet, sweet whore.
Die hat dich als Wanderhure bezeichnet.
Da freust du dich so.
Unser Zubi ist eine Wanderhure. Passend zur 69er-Episode, jawoll.
You can handle that, Dennis?
Gegen ein bisschen Aufpreis hat er auch gegen Oralgeschichten nichts einzuwenden. Das ist
so,
kein
so.
Problem.
Mhm. Das hast 69. Du jetzt Nee, ich finde das ja cool, dass der so rumkommt.
Ja, ja, voll gut. Ja. Gefällt mir auch. Ist ja auch ein guter Gast.
Ja, ja.
Recherchiert viel, ist fleißig, guckt viele Filme, hat immer irgendwas parat.
Das ist halt das Ding. Ich fände es eh so hart, ne? Also wenn du so viel guckst, dann brauchst du ja auch irgendein Ventil. Also dann musst du das ja auch irgendwo wieder loswerden. Deswegen finde ich das gut, dass er da überall zu Gast ist.
Aber wir haben ihn berühmt gemacht.
Wir haben ihn berühmt gemacht.
Wir sind die Fame-Maker. Ja.
Ja, genau.
Ja. Wir sind die Fame-Maker auf jeden Fall. Wir sind die Harvey Weinsteins der deutschen Podcast-Landschaft.
Lieber nicht.
Das gefällt dir nicht?
Nee.
Lee guckt verschämt zur Seite.
Ich glaube, da muss es doch noch andere Mentoren-ähnliche Figuren geben, oder?
Nun, ich habe an große Produzenten gedacht, die vielleicht Leute berühmt gemacht haben. Das ist der erste Name, der mir eingefallen ist.
Ja, glaubst du, wir gehen da mit ähnlichen Methoden ran?
Das habe ich nicht gesagt. Speak for yourself.
Mhm.
Die Schublade wiederum will ich mich nicht drängen lassen.
Ja, fragen wir ihn.
Dennis?
Wurdest du schon mal auf einer Besetzungscouch eingeladen?
Nee.
So weit kam es nicht.
Nö.
Dass irgendeine Casterin gesagt hat, ich muss mir das mal genauer angucken, wie du performst.
Mhm. Nee.
War nicht der Fall.
Bisher noch nicht.
Okay. Sollten wir hier eine Besetzungscouch einführen? Ist schwierig, war, wenn wir nur.
Das ist halt jetzt wieder das Ding.
Gut wie, wenn die weibliche Quote auch so dünn ist, ist das
ja,
ein bisschen.
Ja, eben. Und mit unserer schlecht. Sexuellen Ausrichtung. Weiß nicht.
Ist schwierig, sagst du.
Ja.
Meinst du, die canceln uns dann? Wie sollen die uns canceln? Wir
nee,
machen ja alles selbst.
Ja, ja, nee. Wer soll uns da canceln? Es geht ja um die Gäste. Oder Gästinnen in dem Fall.
Die gibt's ja kaum. Gästinnen.
Das ist es halt.
Dann müssen wir wohl Classic Dave sexuell belästigen.
Ja, der ist ja schon mit im Team. Es geht ja bei einer Besetzung geht's ja eher darum, um neue Leute.
Oder um Aufstiegsmöglichkeiten.
Mhm.
Das gibt's natürlich auch.
Ja, aber Dennis ist da jetzt scheinbar schon laut dir ganz oben angekommen.
69!
Okay.
Ganz oben angekommen, ja, ja gut. Mhm. höher wird's nicht, meinst du? Ja gut, dann lockt unsere Besetzungscouch auch keinen unten hinterm Ofen hervor, wenn wir sagen, so ja, hier, Azubi kannst du werden, aber
ja, mehr ist
weiter
nicht.
Wird's nicht.
Eben.
Also die Besetzungscouch ist nicht sehr verlockend.
Na.
Ja. Das hört sich nicht so cool an. Ja, aber unbedingt einschalten natürlich bei den Kollegen.
Mhm.
Und freut uns natürlich, dass da eine weitere Kollaboration zustande gekommen ist. Er hat ja auch lange genug gedauert, dass er mal bei Ja, ich fühl mich überhaupt reingehört hat. Das,
ach so, ja?
Ja, ja, das war ja auch nicht so lange her, dass er da überhaupt mal die Jungs mal irgendwie bei den Jungs mal reingehörte. Vorher hat er uns erstmal dreimal durchgehört.
Das ist sehr anständig.
Das ist sehr, sehr großen Respekt von mir übrigens an alle hier, Alvin und Co., die ganzen alten Folgen wieder durchforsten und uns wirklich von der Pike auf dann chronologisch rückwärts von Folge 1 hören. Das ist schon, ist ein Projekt.
Ja, ja, finde ich cool.
Respekt dafür. Ja. Könnt ihr mal hören, wie sich das so entwickelt hat, wie harmonisch wir geworden sind im Laufe der Jahre.
Ja, ist wirklich so.
Und Altersmilde.
Mhm.
Alles Mögliche.
Ja.
Ja.
Gibt selten noch wirklich große Diskrepanzen. Na, aber es gibt sie noch.
Ja, ja, es gibt sie noch. Ab und zu blitzen die schon durch. Ja, ja. Das stimmt, ja. Ich glaube, mit so einer Best of Beef könnten wir schon so ein paar Stunden füllen. Zum Special.
Ja. Weil, also nur wenn wir verschiedene Meinungen sind, ist es nicht immer gleich Beef.
Schon ein paar Mal laut geworden.
Ja.
Wolltest du mich auch mal schlagen? Zwei, drei Mal?
So.
Es war kurz vor der Handgreiflichkeit.
Mhm.
Ich hatte mein Notruf hatte ich schon auf Anschlag hier unterm Tisch.
Ja, manchmal hast du ja auch echt wilde Meinung zu Dingen.
Du nicht. Bei dir respektiere ich die Meinung.
Mhm, das ist klar.
Na, wer ist jetzt der bessere Mensch?
That's why nobody messes with Switzerland.
Ja, nobody messes with Switzerland.
Besser ist es.
Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir heute wieder ein paar Diskrepanzen haben oder ob wir uns heute wieder recht einig sind wie in letzter Zeit?
Ja.
Schauen wir mal.
Naja, wir haben ja nur einen gemeinsamen Film.
Wir haben nur einen gemeinsamen Film, ja.
Beim anderen würde es ja nur, bei den anderen Sachen würde es ja nur gehen, wenn wir die auch gesehen haben.
Ja.
Also bei dem.
Es müssen ja nicht nur die Meinung über die Filme sein. Wir gehen ja auch ab und zu mal auseinander, wenn es heißt, war jetzt Joel Edgerton 70 Jahre im Filmgeschäft oder 80 Jahre? Keiner kann so richtig feststellen, weißt du?
So lustig, was manchmal bei dir hängen bleibt.
Die Streitaspekte sind ja dann, nicht nur bei den Meinungen über die Filme.
Mhm.
Potenzial ist immer da, sag ich mal.
Ja, natürlich.
Ja. Ja. 69. Okay.
Das ist heute so das Motto, ja?
Naja, das ist unsere Episodennummer heute, also es passt gut.
Mhm.
Kann ich erst in 100 Episoden wieder machen. Obwohl, in circa 70 Support-Episoden kann ich es natürlich.
Ach so.
Ja. 69. Dann kann ich das Ganze nochmal aufrollen.
Super.
Gut. Jetzt muss ich das heute erstmal auskosten. Und ich fange mal an mit meiner ersten Rezension und entgegen...
Ich hoffe, da ist was mit Sex dabei.
Entgegen dem Einstieg ist es eher was Anspruchsvolles. Und nichts für das primitive Volk, die jetzt hier aufgehorcht haben, weil wir so lustig eingestiegen sind, sondern jetzt gibt es ein Hochglanzdrama, so möchte ich es mal nennen, aus dem Jahr 2021.
Okay.
Und das hört auf den Namen Sundown. Geheimnis in Acapulco ist der deutsche Untertitel, den ich richtig daneben finde, weil das klingt wirklich wie ein...
Klingt nicht so anspruchsvoll.
Wie so ein, es klingt wie so ein Traumschiff-Episodentitel.
Ja.
Das finde ich richtig daneben. Und wird dem Titel überhaupt nicht gerecht, weil Geheimnis in Acapulco klingt wirklich wie so eine TKKG-Folge.
Mhm.
Obwohl ich nicht wüsste, was die in Acapulco zu suchen haben, aber jetzt mal davon abgesehen.
Das wär's mal.
Hast du schon mal was gehört von dem Film?
Nee, ich glaube nicht.
Der Regisseur und der Drehbuchautor heißt Michel Franco. Das ist ein Mexikaner, der hat den Film Chronic inszeniert. Könnte man eventuell kennen. Hat auch den gleichen Hauptdarsteller wie in diesem Film. Und der hat einen mexikanischen Film inszeniert, der auch relativ gut ankam. New Order heißt er. Das war erst vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Und ich werde mal jetzt ein bisschen über diesen Film Sundown erzählen aus dem Jahr 2021. Der Hauptcharakter in diesem Film heißt Neil Bennett. Und Neil Bennett wird gespielt von Tim Roth. Den kennen natürlich Tarantino-Fans und so. Und Kollegen, die schon mal mehr als 3 Filme gesehen haben, die dürften Tim Roth schon mal gesehen haben irgendwo.
Ja, hallo, Abomination.
Abomination, natürlich auch, ja. Und Neil Bennett und seine Schwester Alice, die wiederum gespielt von Charlotte Gainsbourg, die Hauptrolle in Nymphomaniac unter anderem. Die hat noch ihren Sohn und ihre Tochter im Gepäck, die sind beide so im Teenageralter. Und diese Vierertruppe sind aus einer sehr vermögenden industriellen Familie. Also sie sind sehr gut betucht, die sind aus London und machen Luxusurlaub in Acapulco. So ein bisschen wie wir aus White Lotus kennen, so ein absolutes Luxusresort, aber bei Weitem nicht so gut besucht oder belebt, sondern es ist alles relativ leer und fast schon für die irgendwie exklusiv da unterwegs. Ich weiß nicht, ob die außerhalb der Saison da sind. Jedenfalls relaxen die und genießen die Zeit. Lassen sich massieren, lassen sich Cocktails irgendwie an den Pool bringen und hängen im Pool rum und das Ganze wird unterbrochen durch einen Anruf, den Alice kriegt. Und Alice geht ans Telefon und es gibt einen Anruf aus der Heimat. Die Mutter wurde ins Krankenhaus eingeliefert und es sieht ein bisschen kritisch aus. Mhm. Und dann reagiert Alice natürlich, wie sie reagieren soll. Sie sagt zur Familie, wir müssen unsere Sachen zusammenpacken und müssen zurück nach London. Wir müssen gucken, was da los ist. Mama ist im Krankenhaus und dann packen die ihre Sachen zusammen, machen sich auf mit Sack und Pack und fahren im Flughafen. Und unterwegs zum Flughafen im Taxi bekommt Alice den Anruf, dass die Mutter mittlerweile verstorben ist.
Oh shit.
Und bricht natürlich zusammen in diesem Taxi und wird dann getröstet von ihrem Bruder und von ihren Kindern. Und der Urlaub ist natürlich gegessen. Beim Check-in dann am Flughafenschalter fällt Neil auf, dass er seinen Pass im Tresor liegen gelassen hat. Mhm. Und der Flieger geht, das heißt, er sagt, pass auf, das ist wichtig, ihr müsst zurück nach London, fliegt hier erstmal, ich nehme die nächste Maschine und komme danach. Mhm. Das war der Plan. Und dann steigt dann so ein Taxi und der Typ fragt ihn, wohin, und er sagt, in ein Hotel, in irgendein Hotel, fahr mich in irgendein Hotel. Und der Typ ist halt so ein, wir sind jetzt in der Innenstadt und der Typ ist halt so ein tätowierter Mexikaner, also sieht nicht so nach, sieht ein bisschen schummrig aus, und er sagt so, alles klar, ich kenne ein super Hotel, da kann ich hinfahren. Ist eine Bekannte von mir, die das Hotel führt und so, und da ist alles sauber und alles cool. Und dann landet er in diesem Hotel, quartiert sich da ein und dabei bekommen wir mit, als er den Koffer aufmacht, sein Pass ist zu sehen. Das heißt, das war alles Vorsatz von ihm, dass er da zurückgefahren ist, und er hatte keinen Bock, zu dieser Beerdigung zu fahren oder sich da um diesen Erwachsenenkram zu kümmern, und ist dann unter diesem Vorwand, dass sein Pass zurückgelassen worden ist in diesem Tresor, ist er dann nicht mitgeflogen nach London. Und jetzt begleiten wir Neil, wie er sich so ein bisschen treiben lässt. Also er lebt jetzt in so einer ganz einfachen Touristengegend, da sind sehr viele Einheimische auch unterwegs. Mhm. Also er ist nicht mehr in dieser Ressortgegend, sondern er ist richtig in der Innenstadt, wo halt Taschen geklaut werden, weißt du, wo halt viele schummrige Leute unterwegs sind. Das Hotel ist halt auch sehr, sehr zweitklassig und so.
Okay.
Und ist jetzt eine andere Welt für ihn. Und Neil lebt in den Tag. Trinkt halt viel Bier. Der lernt auch die wesentlich jüngere und eigentlich so über seiner Liga spielende Berenice kennen. Die arbeitet in so einem Touri-Shop als Verkäuferin, in so einem Späti, die auch so Schwimmringe verkaufen und so eine Sachen, weißt du, so eine Touristensachen halt, weil wir sind ja immer noch irgendwie im Meer. Während seine Schwester halt diesen Stress hat in der Heimat und Probleme hat, die Beerdigung zu organisieren, und sie ihn halt krampfhaft versucht zu erreichen, weil Neil geht nicht ans Telefon in dieser Zeit.
Okay.
Und er zieht sich halt sämtlich in Verantwortung und lebt stattdessen in diesem schummrigen Hotel mit seiner neuen Liebe Bernice und entzieht sich jegliche Verantwortung. Und das ist eigentlich die Story von Sunhound. Viel weiter will ich nicht erzählen. Also das ist so ein bisschen die existenzielle Krise von einem sehr unauffälligen Briten, der sich eigentlich eher unauffällig verteilt und der sich eher unauffällig verhält und der Konflikten eher aus dem Weg geht. So ein Typ ist das.
Aber warum ist das eine existenzielle Krise?
Dazu müsste ich jetzt näher auf die Story eingehen, um dir das zu erzählen. Aber es wird damit auch beworben auf dem Cover und so, dass das eine existenzielle Krise von ihm ist, weil er ja auch in diesem Moment, also sofern er ein Fünkchen Verantwortung in seinem Kopf hat, müsste er ja ganz anders reagieren.
Ja, ja, nur, also ich frage jetzt wegen existenziell, weil du hast ja erzählt, dass die aus einem sehr wohlhabenden Haus kommen und das Geld scheinbar kein Thema ist.
Auch das wird im Laufe des Films nochmal thematisiert.
Okay.
Ich sag ja, ich will ja nicht hier jedes Detail aufdröseln, aber da scheißt er irgendwann drauf. Ich drück's mal so aus.
Okay.
Ja. Er nutzt halt den Moment, um unterzutauchen in diesem Moment, sehr impulsiv eigentlich, also entgegen seines Naturells. Und bei dieser Reise begleiten wir ihn. Mhm. Und das in sehr knackigen, frischen 82 Minuten, was ich sehr begrüße. Das heißt, das ist mal kein ausgewälztes Drama, sondern der Film erzählt seine Geschichte in 82 Minuten und hört dann auf. Mhm. Ich sag mal so, für Fans von Aftersun, das ist so...
Ach was, wirklich?
Das ist tatsächlich so ein Film, den man in die Schublade packen könnte, weil auf den ersten Blick ist der natürlich recht ereignislos. Du siehst ihn oft beim Nichtstun und so. Es wird auch ganz oft irgendwie diese Einstellung gezeigt, auf die Sonne, wo du halt dieses Flirren hast und wo du dann diesen ganz hohen akustischen Summton hast, weißt du? Also du siehst, es ist alles schweineheiß und so. Das ist ja die DOP von Holy Motors übrigens gewesen, hier von diesem Carax-Film. Der ist der Kameramann von Sundown, habe ich auch nochmal nachgeschlagen. Mhm. Und wenn man mit After Sun was anfangen konnte, wieder so einem Titel, dann könnte Sundown gefallen.
Abgefahren, weil so was du von der Handlung erzählt, das klingt halt null danach, ne? Außer, dass man jetzt dieses Parallele ist ein Ferienresort, was aber dann es scheinbar ja auch nicht mehr ist.
Naja, ich sag mal so, also After Sun ist auch so ein Film, wenn du die Story jetzt jemand erzählen würdest, würde er sagen, ja, okay, und weiter, so, that's it, oder, also, was ist jetzt, weißt du, es geht nicht darum, dass du erzählst, worum es in dem Film geht, sondern es geht darum, dass du letztendlich diese Charakter, die in diesem Film halt eine Rolle spielen, dass du die halt begleitest über die Laufzeit des Films. Und das ist letztendlich der Reiz des Ganzen. Also passiert ganz viel so zwischen den Zeilen.
Ja, siehst du, aber bei After Sun ist ja das Wichtige, dieses Reflektieren aus einer erwachsenen Position mit den Kindheitserinnerungen.
Ja, das stimmt schon.
Und aber die eigentliche Handlung ist ja relativ beschränkt.
Ja, ja, es ist nur eine Zeitebene. Aber die Handlung an sich, die Story ist ja relativ beschränkt. Wenn du das jetzt umschreiben würdest, ohne jetzt auf jede Szene einzugehen.
Ja, aber der Witz ist ja eben, dass du es halt aus einem anderen Blickwinkel siehst. Das, was vermeintlich unspektakulär war, dass du das halt plötzlich anders konnotierst.
Das hat der jetzt nicht. Also unabhängig von diesen Zeitebenen, finde ich, ist es aber trotzdem so der Stil von einem Film.
Mhm, okay.
Und für Fans von diesem Film, für die ist Sundown auf jeden Fall auch ein Blick wert.
Also das klingt ja dann so, als müsste ich mir das angucken.
Dir könnte der gefallen, ja.
Okay.
Aber es ist ein schmaler Grat zwischen gutes Schauspielkino oder langweilig und ereignislos. Mhm. Du könntest auch zu denen gehören, die vielleicht nicht so viel in den Film sehen und die sagen, du siehst das Ganze eher als öde und weiß nicht genau, was der Film dir sagen will. Also die Variante ist auch möglich.
Und wie ging es dir damit?
Ich gehöre zu den Ersteren, ich mochte den.
Was hast du da so rausgezogen? Ohne jetzt was über die Handlung zu erzählen?
Ist gutes Schauspieldrama-Kino.
Okay.
Getragen von Tim Roth, ist eigentlich so eine ziemliche Ein-Mann-Show. Und auch wenn das in einer sehr belebten Touristengegend spielt und er dann in so einem vollgepackten Strand irgendwie in seinem Liegestuhl sitzt und dann immer so in die Kühltruhe greift, weißt du, wo er eine Bierflasche rausholt, ist dieser Film auf der Hopeless Cinema Befriending the Lyrical Loneliness Liste drauf.
Okay.
Und ich verstehe das vollkommen, dass der da drauf ist auf dieser Liste, weil das ist Befriending the Loneliness, aber halt nicht irgendwo isoliert in der Wüste, sondern wirklich so zwischen Tausende von Touristen.
Ja, ja. Also einsam heißt ja nicht zwangsläufig alleine zu sein.
Eben. Mhm. Und das finde ich schon ganz interessant, diesen Clash.
Okay.
Schon ein ganz cooler Film. Also es ist schwierig, da die Handlung zusammenzufassen, weil das klingt natürlich nach gar nichts. Aber
Ja, und irgendwie muss er ja über diese sparsame Handlung hinaus noch was mit dir gemacht haben. Aber das kannst du scheinbar nicht erzählen, ohne zu spoilern.
Aber es ist schon primär auch die Atmosphäre und so. Du lässt dich da auch treiben und dann ist er nach 82 Minuten, hat er seine Geschichte erzählt.
Mhm.
Und du siehst ihm auch gerne zu dabei. Also ich will jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, aber es gibt dann auch den einen oder anderen sehr gewalttätigen Moment.
Okay.
Aber unterm Strich ist das ein sehr ruhiges und ich will jetzt nicht ereignislos sagen, weil das ist ja eher negativ behaftet. Aber es ist ein ruhiges Drama.
Mhm.
Es ist keins von denen von der spektakulären Seite. Okay. Sorte. Heute Wortfindungsprobleme.
Mhm.
Ja. Reicht dir das oder hast du noch Fragen?
Naja, so richtig kann ich es mir nicht vorstellen, wie der Film aussieht, aber irgendwie bin ich trotzdem interessiert dran.
Das ist definitiv so ein Delphi-Lux-Film.
Mhm. Ja, das klingt so.
Weißt
ja.
du? Wo du da das Plakat siehst und der eher so in diesen kleineren Arthouse-Kinos läuft. Das ist einer von der Sorte, ja, auch einen ganz kleinen Kino-Release gab, also nicht mal der Rede wert.
Naja, klingt doch so ein bisschen nach so einem Festivalfilm.
Ja, Sundown.
Okay.
Und jetzt die Punkte.
Guck mal, passend dazu kommt hier die Sonne raus.
Aber hallo, ja. Genau in dem Moment scheint die Sonne hier rein.
Das ist Kontrastprogramm.
IMDb 6,6. Er hat einen Metascore von 70 und Letterboxd ist bei einer 3,4.
Das ist irgendwie gar nicht mal so gut, finde ich, die Punkte. Ich sag 8.
7,5.
Ich hab's geahnt.
7,5.
In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, dachte ich noch so, das bin ich jetzt wieder, der viel zu positiv denkt. Das, ja, fuck. Na gut.
7,5. Ja, aber die drei Sterne, die Classic Dave hier gegeben hat, den wir übrigens in der nächsten Episode begrüßen dürfen. Mhm. Das finde ich dann doch ein bisschen dünn.
Ja.
Bisschen besser ist er schon.
Okay.
Ja, das ist Sundown. Hat so gut wie gar keiner in meiner Bubble gesehen, glaube ich. 3 Leute, unter anderem einer von das Classic Dave. Und da ist eine 4-Sterne-Bewertung bei. Da ist Dave mit 3 Sternen dabei und einer ist, glaube ich, bei 2,5. Also, wie ich meinte, ist ein schmaler Grat zwischen Langeweile und...
Der spaltet scheinbar.
Ja. Und letztendlich doch sehenswert.
Mhm.
Geheimnis in Acapulco.
Okay.
Going loco. Down in Acapulco. If you stay too long.
Okay.
69, jetzt du.
Jetzt ich. Ja gut, jetzt also mit 69, jetzt muss ich ja wirklich irgendwie...
Ich hoffe, jetzt kommt eine Sexkomödie. Ja.
Jetzt kommt eine Sexkomödie.
Yay.
Original das.
Hey.
Aber pass auf. Ein Berlinale-Gewinner. Dieser Film hat 2021 den Goldenen Bären gewonnen.
Okay.
Für den besten Film. Und es ist ein rumänischer Film.
Romania, okay.
Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal einen rumänischen Film?
Ja.
Okay, sagst du jetzt, aber ohne zu wissen, welcher es ist.
Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir schon mal einen rumänischen Film hatten, aber ich weiß nicht welchen.
Aha.
Da muss einer dabei sein bei 3600 Filmen.
Weiß ich nicht. Also vor allem nur so vielleicht eine Co-Produktion, dass Rumänien damit drin war, aber irgendwie so einen rein rumänischen Film. Wüsste ich jetzt nicht, ob wir das schon mal hatten. Ist ja auch
sicher
egal.
Bin ich mir nicht, aber...
Mir ist aber gerade eingefallen, dass beide meine Filme heute auf der Berlinale abgeräumt haben.
Vielleicht könnte die Wanderhure da Abhilfe schaffen und könnte uns mal informieren, ob da eine rumänische Produktion vielleicht bei unserem Film bei war.
Psst, Dennis!
Genau der.
Oh, er wird uns noch mehr hassen nach der Aktion, ey.
Er kann uns nicht hassen, er liebt uns.
Ja, das ist ja auch alles sehr lieb gemeint, ey. So, jetzt dieser Berlinale-Gewinner aus dem Jahr 2021 aus Rumänien heißt Bad Luck Banging or Loony Porn.
Mhm.
Hast du davon schon mal was gehört?
Glaube nicht, ne.
Das ist auch so lustig, ne? Ich finde es immer wieder so krass, wie hart wir irgendwie eins der wichtigsten Festivals komplett ignorieren.
Ja, tatsächlich.
Also wir sprechen öfter mal über irgendwie Filme, die in Venedig groß waren oder in Cannes sowieso, Oscars ohnehin, irgendwie jeden Film.
In unserer eigenen Stadt.
Und das Berliner Festival ist halt definitiv auch eins der größten und wichtigsten der Welt und das ignorieren wir halt echt konstant.
Das finde
ich schon ein bisschen hart. Aber im Gegensatz zu jetzt den anderen genannten Festivals fährt die Berlinale ja schon oft auch ein ziemlich eigenes Programm.
Mhm.
Also so bin in Venedig, bei den Oscars und in Cannes, da gibt's ja oft Überschneidungen. Aber also bei der Berlinale habe ich immer so das Gefühl, gibt's wenig, was dann noch bei anderen Preisverleihungen groß in Erscheinung tritt.
Mhm.
Ja, trotzdem sind da mitunter interessante Filme dabei. Und dieser hier hat mich interessiert. Regisseur Radu, jetzt wie der Nachname, der wird Jude geschrieben, also J-U-D-E.
Mhm.
Der Herr ist Rumäne, deswegen keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Der hat eine ziemliche Fangemeinde, weil der halt recht, naja, so nennen wir es mal künstlerisch anspruchsvolle Filme macht. Der hat 2009 The Happiest Girl in the World gemacht, der auch bei der Kritik ziemlich gut angekommen ist. Und 2012 gab es Everybody in Our Family. Wir könnten den eigentlich bisher nur daher kennen, stimmt, da haben wir den Film, den wir besprochen haben. The Death of Mr. Lazarescu.
Ha!
Siehst du? Und da war er Regieassistent.
Ah, okay.
Bei dem Film.
Mhm.
Ja. Und der hier ist eben von ihm inszeniert. Er hat den auch geschrieben und spielt ihm heute. Der Film steigt mit einem Amateurporno ein. Wir sehen also auch in entsprechender Handy-Optik, wie sich ein Paar beim Sex gefilmt hat.
Mhm.
Das ist jetzt aber nicht so klassisches Pornhub-Material oder irgendwelche Onlyfans-Geschichten so mit dann eher so attraktiven, so klassisch attraktiven Menschen, sondern dass wir sehen hier zwei eher durchschnittliche Menschen.
Ist halt ja auch seine Zielgruppe, dass die Menschen möglichst normal aussehen und nicht wie Models.
Ja, ja. Ja. Also ich glaube, wahrscheinlich gerade so in diesem Amateurbereich ist das bestimmt ein Segment, was sich großer Beliebtheit erfreut.
Mhm.
Ja, aber erstmal sehen wir das und das geht auch echt einige Minuten lang und ist sehr explizit. Also es ist wirklich pornografisch. es ist hier nicht eine angedeutete Sexszene, sondern wir sehen einen pornografischen Sexakt. So schade, ey, dass die Leute dich nicht dabei sehen, wie es dann bei dir aufblitzt oder okay, jetzt bräuchte ich das passende Sample, wo ist es?
Da gibt es so viele Samples, die ich jetzt drücken könnte zu diesem,
natürlich, Alter.
Zu diesem Statement. Ey.
Ja.
Zum Beispiel den.
Bravo, bravo, excellent.
Ja. So kann man auch mal den Sex kommentieren.
Ja, vor allem so kannst du mal mit einem Film einsteigen. Mhm. Also in den Film einsteigen, weil das fand ich schon krass. Und wir sehen da eben eine Frau und einen Mann beim Sex. Und sie ist da auch recht klassisch Porno. Sie ist halt die Person, die im Fokus ist. Wir sehen das alles mehr oder weniger aus seiner POV. Mhm. Also er scheint die Kamera zu führen. Und deswegen sehen wir sie vor ihm Dinge tun und mit ihm reden. Und da auch schon so einigermaßen Klischee-Porno-Dinge halt sagen. Okay, also die kommuniziert auch gerne jetzt, was sie jetzt mit ihm vorhat oder was sie möchte, was er mit ihr tun soll. Und das sehen wir eben ein paar Minuten. Und dann springen wir eben ins Jetzt. Wir sind in Rumänien, in der Hauptstadt und verfolgen eine Lehrerin. Emilia, genannt Emmy. Mhm. Das ist nämlich die Dame, die wir davor in dem Video gesehen haben. Und die hat jetzt ein echtes Problem, weil bis dahin war die an einer renommierten Schule Geschichtslehrerin.
Oh.
Und jetzt ist dieses Video, was wir am Anfang gesehen haben,
ist publik geworden.
Auf Pornhub veröffentlicht worden. Hm. Wir kriegen das aber nur am Rande mit. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, weil erstmal begleiten wir sie so in ihrem Alltag. Hm. Und dann kommt sie bei Freunden an. Und die eine nimmt sie dann auch gleich zur Seite und sagt so, hey, jetzt die und die Situation, wir haben die Leute kontaktiert, irgendwie haben versucht, das runternehmen zu lassen. Und es wird halt, so wie die ins Gespräch einsteigen, ist das halt alles schon passiert. Und wir kriegen jetzt halt so on the fly mit, dass das eben schon veröffentlicht wurde, dass es halt echt ein Problem darstellt, dass jetzt da das Lehrergremium das mitbekommen hat und dass sie sich da verantworten muss.
Weil es wird nicht alles einzeln aufgedröselt, sondern wir erfahren, was da passiert ist.
Ja. Mhm. Und so peu à peu kriegen wir eben mit, dass die jetzt ziemlich mit dem Rücken zur Wand steht. Weil eben die Lehrer und vor allem die Eltern der Kinder, weil das wurde dann eben auch an der Schule verbreitet natürlich und die Schüler haben mitbekommen, dass das die Lehrerin ist und die Eltern sagen, ja, wir können heute nicht hier so eine dahergelaufene Hure unsere Kinder unterrichten lassen. Also das sind die Worte, mit denen hier hantiert wird. Mhm. Jetzt lacht schon wieder. Ja, warte, ich drücke nochmal.
Psst, Dennis!
So, und
genau der.
Die hat jetzt halt ein großes Problem, weil ihre Kompetenz plötzlich auch in Frage gestellt wird. Also ihr ganzes Dasein als Lehrerin ist plötzlich ein Thema, obwohl sie halt sagt, was ich in meiner Privatzeit mache, also in meiner Freizeit, das hat im Job eigentlich niemanden zu interessieren. Und dann wird da eben diese einigermaßen große Frage aufgemacht, inwiefern darf sowas überhaupt mit reinspielen? Wenn du halt diesen Job als Lehrer hast, wo du ja auch irgendwie pädagogisch ein Vorbild sein solltest und so, und dann sagen halt viele der konservativen Eltern, er geht gar nicht. Mhm. So, was vermittelt denn das für ein Bild an unsere Kinder?
Ja, Rumänien ist ja noch recht konservativ auf jeden Fall.
Ja. Und jetzt bin ich aber schon gesprungen, weil das ist speziell im letzten Drittel des Films ein Riesenthema. Weil dieser Film ist unterteilt in Kapitel. Das ist auch am Anfang, sehen wir vor so einem pinken Screen mit weißer Schrift die Einführung, dann wird das erste Kapitel benannt.
No pun intended. Im ersten Kapitel, da du die erste Szene schon beschrieben hast.
Ja, du hast recht, stimmt. Nein, tatsächlich, also diese Einführung, die richtige Einführung, das ist das, was wir zuerst sehen und dann sehen wir die Kapitel oder das erste Kapitel und dieser Film ist eben in drei Kapitel unterteilt und die sind ziemlich die sind wirklich stark voneinander abgegrenzt, weil im ersten Kapitel sehen wir eben sie in ihrem Alltag und da wird das Problem so ein bisschen etabliert, aber eben sehr beiläufig, wie eben beschrieben. Das zweite Kapitel springt dann komplett weg von dieser Handlung und wir sehen eine Montage aus unterschiedlichsten Szenen und Bildern aus der rumänischen Geschichte, die dann aus dem Off kommentiert werden Und in diesem Kapitel erfahren wir halt total viel über die Geschichte Rumäniens. Ceausescu ist da natürlich ein Riesenthema. Und wie eben dieses konservative Mindset halt auch von der Regierung immer wieder hochgehalten wurde und eben auch darauf geachtet wurde, dass das eben, oder im Endeffekt geht es darum zu zeigen, wie das Land bei so einem Mindset gelandet ist, dass jetzt eben diese Lehrerin dieses Riesenproblem hat.
Soweit holen die da aus,
ja. Konservativen Eltern da eben Probleme mit haben.
Okay.
Naja, also es wird halt so angerissen, aber eben der komplette zweite Akt, also das ganze zweite Kapitel ist, hat gar, da sehen wir Emmy nicht und alle anderen nicht, sondern da sind wir eben nur in so einer Doku-ähnlichen Montagesequenz. Mhm. Und das ist schon ziemlich abgefahren, aber eben, also reißt sich natürlich schon noch krass raus und.
Ja, wollte gerade fragen, wie du es fandest.
Aber es ist trotzdem interessant, weil du halt, Alter, da kriegst du Sachen gezeigt und ich meine, über Rumänien weiß ich echt nicht viel. Was eigentlich auch ziemlich dünn ist, aber also natürlich weiß ich, wer Ceausescu war und all diese Sachen. Aber wieso mit diesen Filmen, die wir aus Serbien hatten, wo mir dann erst bewusst wurde, wie homophob dieses Land ist und wie krass das Mindset dahingehend einfach immer noch heute ist, habe ich jetzt eben so auch über Rumänien halt Dinge erfahren, wo ich echt dachte, Alter, das darf nicht wahr sein. Nee, wie krass sind die bitte unterwegs? Also auch was für Strukturen es da im Land gibt, um eben dieses Heuchlerische hochzuziehen, weißt du, was es irgendwo hat, weil so nach dem Motto, ja, in den eigenen vier Wänden darf jeder machen, was er will, aber in dem Moment, wo es von draußen jemand mitkriegt, wirst du halt aufs Härteste verurteilt. Und das ist schon abgefahren. Also vor allem eben in diesem zweiten Kapitel, wo diese Anekdoten, wie sie es dann auch betiteln, gezeigt werden, das ist schon ziemlich abgefahren. Weil dieses Heuchlerische, was da eben stark mitschwingt, das wird dann im dritten Kapitel, wo die Konfrontation mit den Eltern gezeigt wird, da wird es nochmal verdeutlicht. Weil im dritten Kapitel sehen wir dann Emmy, wie sie zur Schule gerufen wird, wo dann die Eltern anwesend sind, die damit ein Problem haben, und dann wird mit der Rektorin der Schule drüber diskutiert, was jetzt passieren soll. Dann darf jeder so ein bisschen seine Meinung zum Besten geben, wobei das ist eine sehr chaotische Diskussion und da sind natürlich dann viele Väter anwesend und die sind halt zum Teil wahnsinnig konservativ und beleidigen die halt aufs Übelste. Also eben, die wird da halt als Schlampe tituliert, obwohl die alles, was sie gemacht hat, ist Sex mit ihrem Ehemann zu haben.
Ja, ja,
weißt eben. Du? Und jetzt wird aber halt sofort suggeriert, ja gut, ey, du bläst ja auch jedem Dahergelaufenen ein und ne, die wird halt einfach plötzlich voll als Schlampe tituliert und muss sich da rechtfertigen und tut sich da einigermaßen schwer, aber es ist halt auch ganz geil, weil die halt sagen, ey, du müsstest, anstatt irgendwelchen Leuten einzublasen, müsstest du halt unseren Kindern über die und die wichtigen historischen Persönlichkeiten was erzählen. Und das ist insofern auch cool, weil wir dann davor in dem zweiten Kapitel halt die Persönlichkeiten, die da angesprochen werden, schon auch nochmal ein entsprechendes Licht gerückt bekommen haben. Mhm. Insofern ist das recht interessant. Das war ja auch Rumäniens Beitrag zu den Oscars, also die haben den eingereicht.
Passend dazu, hast du da so ein bisschen Lehrerzimmer-Vibes gehabt, jetzt aktuell? Weil da ging es ja auch Eltern von wegen mit der Direktorin, die zusammensitzen, weißt du, und sich dann beschweren über die Lehrerin und so. Also natürlich jetzt nicht in dem Ton, aber.
Ja, nee, aber es ist was ganz anderes.
Nicht so.
Nee, also weil.
Ich hatte es jetzt gerade von der Story.
Also auch wenn wir sie verfolgen in der Handlung, ist es schon, bist du nicht so nah bei ihr, dass du da irgendwie emotional involviert wirst oder so, was glaube ich beim Lehrerzimmer schon sehr gut funktioniert. Das ist hier eher abstrakter gehalten oder es geht halt um was viel Größeres. Also beim Lehrerzimmer erfährst du dann schon auch durch die Handlung, dass das irgendwo auch eine Kritik am ganzen Schulsystem ist. Aber hier wird natürlich komplett Rumänien kritisiert, beziehungsweise das geht wahrscheinlich auch über Rumäniens Grenzen hinaus, weil diese Vorverurteilung, die hier stattfindet.
Sehr viel globaler.
Alles. Ja, logisch. Also das ist ja beim besten Willen kein Problem, was sich auf Rumänien beschränkt. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, zur Handlung ist es erstmal das. Da der Film 2021 rauskam, ist also tatsächlich auch die Pandemie mit ein Thema, weil die sitzen dann da alle draußen, weil Pandemie, und dann sitzen sie da auch mit Masken und so. Deswegen also die heutige Zeit spüren wir darüber auf jeden Fall. Ob das der Sache jetzt gut getan hat, weiß ich nicht, aber ich meine, die Drehbedingungen haben wahrscheinlich gar nicht viel anderes ermöglicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Naja, und so lief er auf der Berlinale und hat da eben den Goldenen Bären gewonnen. Und da daraufhin sind natürlich die Vertriebsmöglichkeiten enorm groß geworden plötzlich, ne? Weil wenn du eben auf so einem großen internationalen Festival einen Preis abräumst, dann wollen den Leute natürlich auch kaufen und in ihren Regionen vertreiben, weil das ist ein kleiner Film, der hat ein Budget von 930.000 Euro. Also die meisten deutschen Fernsehfilme kosten mehr.
Nicht mal eine Mio, okay.
Ja. Ja, und dann sind jetzt eben natürlich einige Leute auf den Film aufmerksam geworden und natürlich auch Leute, die den in den USA vertreiben wollten. Jetzt haben aber natürlich, also der Produzent des Films meinte dann gleich, ey, das könnte halt echt ein Problem werden, weil der muss da ja entsprechend zensiert werden. Mhm. Und damit geht natürlich ein großer Witz des Films flöten, weil der steigt ja schon mit dieser Hardcore-Sex-Szene ein. Mhm. Und schlussendlich ist der auf Hulu gelandet und da aber, wie ich jetzt recherchiert habe, halt so hart geschnitten, also das ist eben alles, was irgendwie pornografisch wäre, ist halt komplett zensiert.
Hart beschnitten wurde der Film, ja.
Das auch, ja. Ja, und dann ist es irgendwo halt witzlos, ne, weil du dann natürlich auch, ich glaube, es ist schon wichtig, dass du das am Anfang siehst, um eben auch zu wissen, worüber regen die sich hier auf.
Ja, klar.
Zumal das Video, das ist halt auch so ein ziemlich geiler Moment eigentlich. Weil als die Eltern dann im Gespräch mit der Rektorin und der Lehrerin sind, geht's drum, ja, das Video, wir versuchen dafür zu sorgen, dass das wieder runtergenommen wird, aber wir haben es halt selber nicht hochgeladen, weil das wird dann erst so mit dem Gerücht hantiert, ihr Mann hätte den Rechner in die Reparatur gebracht und so ist das Video online gelandet. Mhm. Im späteren Verlauf stellt sich raus, wahrscheinlich hat der Mann das selber hochgeladen, aber sie war es jedenfalls nicht. Jedenfalls geht es dann in dieser Diskussion mit den Eltern drum, was passiert jetzt mit dem Video und ist das überhaupt so schlimm und so. Also wird das Video nochmal gezeigt. So, dann sitzt also Emi vorne an dem Tisch, neben ihr der Laptop in Richtung Publikum, also Eltern, und alle ziehen sich dieses Video rein. Und die ganzen konservativen Männer, die sie dann als Hure beschimpfen, stehen dann aber sofort auf, um näher ranzugehen, um sich das mal genauer anzugucken. Und stehen dann da sabbernd vor diesem Laptop, kommentieren das auch noch und feuern das an und so. Und also halt übelst heuchlerische Nummer. Mhm. Und dann wird aber eben, da siehst du ja dann auch nochmal Teile des Videos. Und wenn dann das auch nochmal geschnitten ist, also wie der Film, da geht halt echt eine Menge flöten. Deswegen ist es irgendwo witzlos, finde ich, den in einem Markt zu zeigen, wo du dann versuchst, den wahrscheinlich auch Jugendlichen zugänglich zu machen. Das ist halt irgendwo...
Ja, ist eine komische Idee, ja.
Weiß ich nicht, ob das so ein guter Plan ist. Aber ja, also bisher, der hat natürlich nicht groß was eingespielt, weil auch das ist eben die Sorte Festivalfilm. Wie das jetzt mit dem weltweiten Vertrieb läuft, weiß ich nicht. Aber auch wenn der bei den Oscars eingereicht wurde, also er wurde ja nicht nominiert, das muss aber nichts heißen. Ich fand trotzdem, dass der Schwächen hat. Mhm. Also das... Ich fand es einerseits eben interessant, was man da alles erfährt. Aber so als Gesamtwerk hat der für mich schon irgendwie Fehler. Was auch noch interessant ist, am Ende kriegst du drei verschiedene Enden präsentiert. Mhm. Wo es dann, auch da sehen wir dann wieder diesen rosa Screen mit der weißen Schrift, wo es dann heißt, so jetzt gäbe es die Möglichkeit, dann die und dann die. Und dann darfst du die halt am Ende selber erlegen, wie das hätte ausgehen sollen.
Auch nicht schlecht.
Ja. Das fand ich nochmal ganz nett. Aber ja, also ich mochte den. Ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Jetzt kann ich aber natürlich auch nicht beurteilen, wie das halt ist, wenn man ein bisschen mehr über Rumänien weiß oder da gegebenenfalls sogar einen persönlichen Bezug zu hat. Mhm. Ob da dann nochmal Dinge besser funktionieren.
Das Poster finde ich auch sehr interessant. Das Artwork.
Mhm. Ist ganz cool von ihm. Ja, geht eine Stunde 46 und läuft unter Comedy und Drama. Logisch. So, jetzt Punkte.
Okay.
Für Bad Luck Banging or Loony Porn. 6,5 sind es auf IMDb, der Metascore ist bei 74 und Letterboxd 3,4. Achso, hab noch gar nicht gesagt, wer die Hauptrolle spielt. Katja Pascariu heißt sie. Mhm. Dame. 5 Credits. Ist also auch nicht wirklich viel gemacht. Und schon lustig, ne? Also ihr Rollenname ist einmal vollständig Emilia Colibio, dann aka Emmy, dann aber noch Eugens Wife und dann nochmal A Teacher.
Okay.
Also ihre Rolle hat viele Namen.
Viele Wege führen nach oben. Ich sag eine 7.
Ja, das ist richtig. 7 Punkte, it is.
Korrekt. So, gut. Dann zu was ganz anderem. Wir gehen mal wieder ins Jahr 1973.
Und das stimmt, da waren wir letzte Zeit öfter.
Da waren wir öfter, ja. Aber ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr ist das. Und ich rede über einen Film, der so ein bisschen klingt wie so ein Clint Eastwood Spaghetti-Western. Ist aber nicht. Der Film heißt, apropos unsere Serie von wegen Filme, die in Zügen spielen, Ein Zug für zwei Halunken. Mhm. Heißt er auf Deutsch. Und auf Englisch heißt er Emperor of the North Pole. Manchmal sogar vertrieben als Emperor of the North, weil sie nämlich gesagt haben, der Ursprungstitel North Pole, die Leute könnten denken, das wäre ein Weihnachtsfilm, ist aber kein Weihnachtsfilm. Und deswegen haben die ab und zu mal auch das Pole weggelassen. Bei Letterboxd ist er zum Beispiel als Emperor of the North gelistet. Mhm. Also je nachdem, wo man guckt, findet man da zwei verschiedene Titel im Original.
Naja, aber der Deutsche klingt wirklich nach einem Western.
Total, ja. Und das ist auch ein bisschen irreführend, weil ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt wirklich die zwei Halunken sind. Wenn ich die Story aufdrücke, weißt du vielleicht auch, was ich meine. Insofern ist das ein bisschen... Aber jeder zweite Clint Eastwood-Film hieß natürlich irgendwie sowas. So in der Richtung. Aber der Regisseur ist jemand, den man kennt. Robert Aldrich hat hier Regie geführt, das dreckige Dutzend. Und es wurde auch groß Werbung gemacht bei dem Film, was die Trailer angeht oder was die Kinowerbung angeht, dass nämlich hier drei Personen, die an das dreckige Dutzend, die dann beteiligt waren, dass die hier am Start waren. Einer davon war Robert Aldrich und zwei davon waren in der Schauspielriege. Komme ich gleich zu. Und der Drehbuchautor heißt Christopher Knopf oder Knopf. Der hat Scott Joplin gedreht, 1977. Auch nicht gerade ein bekannter Film, ist so ein Ragtime-Biopic. Mhm. Hat 4 TV-Filme gemacht, also jetzt auch nichts der Rede wert, jetzt als Drehbuchautor. Wo man sagen würde, das sind jetzt irgendwelche Filme, die man wirklich gesehen haben muss. Der Autor der Originalvorlage, in dem Fall ist es eine Kurzgeschichte, der wiederum ist ein sehr namhafter Schriftsteller, nämlich Jack London. Mhm. Von dem hatte ich ja in meiner Kindheit, hatte ich ja sein Buch Der Ruf der Wildnis, hatte ich bei mir im Buchregal. Das habe ich gelesen. Insofern, also Jack London hat ja auf jeden Fall einiges geschrieben, was man vielleicht als irgendwann mal gelesen haben könnte. Ist ja schon ein großer Autor. Mhm. Ja. Kennst du den Film?
Nee.
Kennst du nicht. Dann werde ich mal die Story zusammenfassen. Der Film spielt während der großen Depression 1933. Mhm. Und 1933 gibt es auch immer wieder in den Staaten die sogenannten Wanderarbeiter. Oder wie sie halt abfällig genannt werden, Landstreicher. Mhm. Hobos, wie es hier im Film auch immer wieder heißt.
What's up, Dennis?
What's up, Dennis? Hobo und Hure, beides in einem. Ich glaube, das ist die Episode, wo wir am meisten das Wort Hure benutzt haben, seitdem wir releasen. Diese Hobos fahren natürlich oft als blinde Passagiere auf Zügen von A nach B. Und der Schreck aller Hobos hört auf den Namen Shaq. Und Shaq ist halt ein Lokführer, der sehr gewalttätig gegen mitreisende Parasiten vorgeht. Also der hat einen Hammer dabei, mit dem er dann loszieht und die Finger da abklopft von irgendwelchen Typen, die sich da festhalten.
Okay.
Der hat so eine Kette dabei, der hat auch so eine Kette mit so einem Stahlteil vorne. Das heißt, wenn die sich unten an den Zug hängen, dann lässt er auch mal die Kette, lässt er der Kette mal Raum, dass dieses Stahlteil dann immer wieder irgendwie diejenigen trifft. Also der ist das schon recht unbarmherzig unterwegs. Mhm. Und der ist auch sadistisch. Er freut sich auch tierisch, wenn einer dann unter die Schienen gerät und dann irgendwie dabei krepiert oder irgendwie blutig vom Zug fällt oder so. Also, ja, das ist für ihn so ein Triumph. Okay. Er freut sich dann. Und sein großer Erzfeind heißt Ace Number One. So wird er genannt. Und habe ich gar nicht gesagt, wer die spielt. Das sind nämlich die beiden Kandidaten, die auch bei Dreckigen Dutzend mitspielen. Der besagte Shaq wird gespielt von Ernest Borgnine. Einer der berühmtesten Zahnlücken der Filmgeschichte. Mhm. Und Ace Number One wiederum, der Landstreicher, der von allen eigentlich angesehen wird, so ein alter Veteran, der wird gespielt von Lee Marvin. Mhm. Dein Namensvetter. Mhm. Und Ace Number One, habe ich ja gesagt, ist so ein erfahrener Veteran unter den Hobos. Und der schafft es mit seinem Huhn.
Der Hobo-Veteran.
Ja, der Hobo-Veteran. Der schafft es mit dem Huhn tatsächlich eine Weile auf Shaqs Zug mitzufahren. Noch dabei ist jemand, der sich anschließt. Das ist nämlich so ein junger, großkotziger Bursche namens Cigarette. Und der wird gespielt von Keith Carradine. Mhm. Noch in jungen Jahren. Und das ist natürlich so ein Prahlhans, der sich für den Besten hält und so, weißt du. Und ja, klar. Und Lee Marvin ist natürlich eher so ein Besonderer, weißt du, der ältere, erfahrener Typ. Und der hat gar keinen Bock auf diesen Jungschen. Und der hängt sich aber an ihn ran. Mhm. So, jetzt landen die beiden irgendwie im nächsten Bahnhof, weil es ist, der Zug fährt nicht mehr allzu lange. Also die schaffen es dann irgendwie, Shaq zu überlisten und dann in den nächsten Bahnhof einzufahren. Und in diesem Bahnhof abends wettet dann Ace, dass er es schafft auf Shaqs Zug Number 19, so heißt er nämlich, der berühmte Zug, wo sich jeder Hobo fernhält, den Zug 19 zu betreten, weil da nämlich Shaq auf diesem Zug seine Patrouille läuft und da die Kontrolle hat. Insofern, er ist halt der Endgegner. Insofern, da will keiner mitfahren freiwillig. Mhm. Und Ace Number One sagt sich, pass auf, wir wetten hier mit den anderen, dass ich es schaffe, den kompletten Zug von Anfang bis Ende durchzustehen, nämlich quer durch Oregon nach Portland, da ist das Ziel. Da fährt der Zug durch und er hat gesagt, er wettet, dass er diesen Zug halt überlebt und
warum, also was hat er von der Wette?
Naja, die legen halt alle zusammen, ist halt Kohle.
Ach so.
Das ist für den Hobo also auf jeden Fall so ein kleiner warmer Geldregen, ist immer willkommen. Mhm. Und Shaq will das natürlich um jeden Fall vermeiden.
Klar.
Also als Lokführer und geht dann vor, als er mitkriegt, dass sich da zwei Parasiten, weil dieser Jungsche Cigarette ist auch bei dieser Wette dabei und der hängt sich auch an diesen Zug ran. Mhm. Deswegen auch meine Frage, ein Zug für zwei Halunken, sind jetzt die beiden Hobos gemeint? Weißt du, ist jetzt der Lokführer gemeint und der Veteran oder wer sind jetzt die zwei Halunken in dem Titel? Also naja, ist ein bisschen verwirrend. Und auch hier wieder will ich natürlich nicht jede einzelne Szene erzählen, aber das ist recht kurzweilig. Einige kritisieren hier das unnötig brutale Finale, wo es dann wirklich blutig wird. Mhm. Da sehen wir dann auch viel Peckinpah Blut, was auch Sinn macht, weil das liegt nahe, weil er sollte ursprünglich hier den Film inszenieren.
Ach, okay.
Und das wäre wahrscheinlich auch seine Baustelle gewesen. Du hast so ein paar leicht witzige Momente. Der Score ist so Ragtime, aber auch so ein bisschen, du hast so ein recht sentimentales Leitthema, wo ich habe wieder die gleiche Assoziation gehabt, an so eine Jugo-Restaurants von früher, weißt du, wo du dann so ein altes Tape gehabt hattest und da läuft halt so ein Instrumental von irgendeiner Melodie und da dachte ich auch, Alter, diese Melodie aus Ein Zug für zwei Halunken aus Emperor of the North Pole, das ist genau so eine Kassette, wie sie in einem Jugo-Restaurant den ganzen Abend einfach nur so dudeln würde. Genauso hört sich das an. Also
super.
Also das Leitmotiv ist auf jeden Fall, bleibt nicht so groß hängen. Mhm. Und ist unterhaltsam. Ist blutig, ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Lieblings-Aldridge, also Dreckige Dutzend fand ich um einiges besser, aber der macht trotzdem Spaß und es sind natürlich Hochkaräter in den verschiedenen Rollen hier, Lee Marvin, Ernest Borgnine und Keith Carradine und so sehe ich gerne. Mhm. Wir sehen noch Charles Tyner, das ist definitiv auch ein bekanntes Gesicht, den haben wir, ein Ticket für zwei haben wir den gesehen, Cool and Luke hat damit gespielt, Harold and Maude hatte ich den gesehen und eine Horrorfilm-Ikone spielt noch in einer kleinen Rolle einen Hobo-Kollegen, nämlich Sid Haig spielt er noch mit und findige Leute und Fans von Rob Zombies Film dürften sich auch freuen, wenn der hier in ein, zwei Momenten auftaucht. Mhm. Und das Emperor of the North Pole. Und jetzt geht's um diesen Machtkampf zwischen diesem sadistischen Lokführer und dem sehr findigen Landstreicher, der natürlich sich auch zu helfen weiß und der auch weiß, wie man Sachen machen muss, ohne jetzt und den Lokführer somit natürlich auf die Palme bringt, weil er ihn immer so ein bisschen so einen Schritt voraus ist. Und jetzt geht es darum, wer von den beiden den Kürzeren zieht im Laufe des Films.
Sag mal, wenn du sagst, dass sich da Leute beschwert haben, dass dann am Ende so blutig wird, ist die Tonalität bis dahin eher leicht oder?
Die ist eigentlich eher leicht, ja.
Okay.
Aber das Finale sticht dann doch hervor, weil da wird halt unter anderem auch eine Axt in die Hand genommen und so und das bricht so ein bisschen raus aus der normalen Tonalität, ja. Muss man auch mal sagen.
Aber hat dich ja wahrscheinlich nicht gestört.
Das hat mich nicht gestört, nee. Aha. Aber gut, wir schreiben das Jahr 1973 und da waren die Leute so explizite Gewalt natürlich noch nicht so krass gewöhnt.
Naja.
Also man kann nicht schon verstehen, dass die im Kino sitzen und dann beim Ende denken so, Alter, was geht denn jetzt ab und so und dann natürlich angewidert sind.
Aber wann war denn der Peckinpah-Film? Mit
Wild Punch?
Ja.
Davor, glaube ich.
War ja Borgnine auch dabei.
Ja, stimmt. Der Wild Punch war, glaube ich, davor.
Mhm. Ja, glaube ich auch. Es war noch 60er.
Mhm. Aber auch der hat ja einige Leute aus dem Publikum angewidert. Insofern.
Ja, ja, klar.
Einer aus der Riege. Mhm. Und ein Zug für zwei Halunken ist es halt im Gegensatz zu Wild Punch nicht über die ganze Laufzeit, sondern halt wirklich erst gegen Ende hin, wo du sagst, so, okay, hier würde ich wahrscheinlich, also wenn es Peckinpah wäre, hätte er wahrscheinlich schon früher diese Gewaltspitzen gesetzt, aber mhm. Aldridge hat sich das für das große Finale aufgehoben. Mhm. Ja, und es ist natürlich, also es ist keine Born-Choreografie, was die Nahkämpfe angeht. Und wir haben mit zwei ältere Herren, die gegeneinander antreten. Insofern ist das schon, wirkt das manchmal ein bisschen behäbig und ein bisschen, ja, ist halt nicht groß rasant geschnitten, aber es ist trotzdem interessant und gut zu gucken und unterhaltsam.
Okay.
Ja. Ein Zug für zwei Halunken, Emperor of the North Pole, muss ich nicht weiter in die Länge ziehen, geht knapp 2 Stunden.
Ich glaube schon, dass die Halunken die Hobos sind.
Die beiden Hobos.
Ja. Weil ein Zug für zwei Halunken, also weil das andere ist ja quasi sein Zug von Shaq.
Aber es ist also...
Heißt eigentlich Shaq wie Shaquille O'Neal oder wie?
Nee, Shaq wie praktisch eine Hütte. Also mit Zika.
Shaq. Ach so. Mhm. Shaq. Okay.
The Love Shaq is a little... Ich beantworte einfach jede von deiner Fragen heute mit einem Song.
Okay. Mal gucken, ob du das durchziehen kannst.
So wird halt Shaq geschrieben.
Mhm.
Also für den Titel ist die Rolle von Keith Carradine halt relativ...
Ist zu klein, oder?
Ist zu klein und ist halt auch nicht wichtig genug, sondern er ist halt nur so ein Typ, der den beiden ab und zu mal in die Quere kommt. Insofern, den dann in die Titel zu nehmen, weiß ich nicht. Das spricht wiederum dagegen. Ist ja auch egal.
Ja, also, klingt halt
wir diskutieren darüber, was sich die deutschen Marketingleute hier gedacht haben, als sie den Filmtitel gegeben. Also da brauchen wir gar nicht erst anfangen, glaube ich, bei der Scheiße.
Ja, klar.
Das sind ja nur wirklich alles Flachpfeifen.
Alles.
Alles flach sein.
Uneingeschränkt.
Ja. Okay. Punkte. IMDb 7,2. Es gibt keinen Metascore für diesen Film. Letterboxd ist bei einer
3,7. 3,7? Okay. Jo.
Der hat schon echt Fans. Also, ich habe mir auch so ein paar Kritiken durchgelesen, so von The Guardian und Co. Und die sind da alle sehr, sehr überschwänglich dabei.
Ja, so überschwänglich klingst du jetzt nicht.
Nee, überschwänglich wollte ich jetzt auch nicht klingen.
Ja.
Um dich von meiner 10 abzulenken.
Wahrscheinlich. Trotzdem ein bisschen am Schwanken. Jetzt sage ich mal 7.
7,5.
Ach, fick dich. Wirklich?
Ja, wieder eine 7,5.
Oh. Also,
fick dich. Was für eine radikale Reaktion auf eine Punktevergabe. Was zur Hölle.
Mann, ey. Ich dachte jetzt, weil ich dachte jetzt, okay, 7,5. So, und dann habe ich aber an vorhin gedacht, dachte so, nee, das ist dann wieder zu euphorisch. So, weil, kann ja nicht sein.
Ist ja noch frisch im Monat.
Ja, ja.
Du hast ja noch 10 Folgen Zeit, mich 7-1 wegzuhauen. Ist kein Problem.
Ja, aber hey, heute sieht's gut aus.
Naja, mal gucken. Mal gucken.
Alright.
Ich weiß ja nicht, was du noch so eingepackt hast.
Ach, ich glaube, das wird auch nicht so schwierig jetzt mit dem nächsten.
Okay.
Wie gesagt, ich glaube, das sieht gut aus heute für dich.
Ich muss mal wieder ein paar Filme aus Mr. Pinks Filmpaket gucken, so dass du wieder Probleme hast beim Punkteraten, dass ich wieder ein paar Punkte holen kann. Da war ja bis jetzt eine Menge Gurken dabei. Letztes Mal mit Tomcats und so. Aber ja. Da bist du ja auch immer ganz gut, so die niedrigen Punktevergaben zu raten. Da bist du auch immer sehr gut dabei.
Naja. Ja, aber ich bin bisher mit einer Nullrunde unterwegs. Jetzt gucken wir mal, ob das so bleibt.
Ja gut, ich habe ja auch ein weniger geraten als du, deswegen warten wir mal ab.
Ja. So, nächster Berlinale-Film. Dieser hier hat den Preis gewonnen im Panorama. Mhm. War auch noch BAFTA nominiert. Ist auch ein britischer Film. Und heißt Mogul Mowgli. Mhm. Aus dem Jahr 2020. Das fand ich schon ein bisschen witzig, weil in Verbindung mit dem Hauptdarsteller und dem Thema, was hier passiert, hat mich das dann doch sehr an einen anderen Film aus genau diesem Jahr mit diesem Hauptdarsteller erinnert. Mhm. Weil auch das hier ist ein Drama, wo es stark um Musik geht. Du hast wahrscheinlich schon was von dem Film gehört, oder?
Auch nicht.
Ach was? Nee, okay.
Schon der zweite Film heute, von dem ich noch nie was gehört habe.
Ja, abgefahren. Das hätte ich jetzt gedacht, weil der Herr, der die Hauptrolle spielt, der ist bei dir, glaube ich, schon auch ähnlich hoch im Kurs wie bei mir. Mhm. Der hat diesen Film auch geschrieben, zusammen mit dem Regisseur. Der Regisseur heißt Bassam Tariq. Der hat 7 Credits. Da sind Kurzfilme und Dokus dabei. Mhm. Witzigerweise ist der jetzt als einer der Produzenten von Blade, der jetzt für 2025 angesetzt ist, gelistet.
Ach, Mahershala Ali, das Ding.
Mhm. Ja. Und geschrieben und eben mit ihm zusammen. Und hier die Hauptrolle spielt Riz Ahmed.
Okay.
Der spielt Zed. Eigentlich Zahir. genannt Zed, weil der Herr ist Rapper. Mhm. Der ist also britischer Rapper mit pakistanischem Ursprung, lebt aber aktuell in New York City. Hat sich da so schon noch ein bisschen im Underground, aber einen kleinen Namen gemacht. Wir sehen dann auch bei so einer Show, die Leute feiern den. In seinen Texten geht's sehr stark um seine britische Herkunft, aber auch sehr stark eben um seine pakistanisch-indische Herkunft. Und am Anfang wird eben so ein bisschen etabliert, was der für ein Standing hat. Wir sehen, er hat eine Managerin, aber das ist eben alles noch sehr in den Anfängen. Also der hat noch nicht wirklich eine Karriere. Das ist alles sehr am Aufbauen. Und nach dem einen Gig kriegt er von seiner Managerin auch gesagt, sie hat gerade Bescheid bekommen, dass er als Opening Act für einen sehr viel größeren Rapper mit auf die Europa-Tournee gehen darf.
P. Diddy.
Ja, lieber nicht.
Lieber nicht, Riz Ahmed. Okay.
So, das heißt, das ist jetzt der potenzielle Start für die Karriere, damit das richtig was wird, damit er auch echt einer größeren Öffentlichkeit bekannt wird. Jetzt freut er sich natürlich sehr. Jetzt muss man, glaube ich, schon auch noch dazu sagen, das wird am Anfang so ein bisschen eingestreut, spielt dann im weiteren Verlauf noch eine größere Rolle. Es gibt einen Rapper, den er so ein bisschen als Rivalen wahrnimmt und hat viel damit zu tun, dass der von der Öffentlichkeit auch gerne mit dem verwechselt wird.
Okay.
Der heißt RPG. Ist auch ein Rapper mit indischem Background. Aber während Zed so die Conscious-Rapper-Variante ist, mit halt einigermaßen deepen Texten und dem dazugehörigen Anspruch, ist RPG so der Mumble-Rapper mit dem tätowierten Gesicht. So sein aktueller Hit heißt auch Pussy Fried Chicken und so. Mhm. Und deswegen,
kann man das vorstellen.
Deswegen mag Zed den natürlich nicht. So, der kann den nicht ernst nehmen, der will nicht mit dem verglichen werden. Er sagt so, hey, jetzt scheiße, was der macht, so, was ist das überhaupt? Pussy Fried Chicken, was soll das überhaupt heißen und so.
Ist er ja auch so irgendwie eine gleiche Ethnizität, oder?
Ja, sag ich ja. Der hat eben auch diesen indischen Background.
Okay.
Und deswegen werden die halt ganz gerne verwechselt.
Okay, verstehe.
Was natürlich auch ein Thema ist. Ja, also jetzt sieht es erstmal ganz gut aus. Diese Europa-Tournee steht an und Zed hat Bock drauf. Und im Gespräch mit seiner Freundin, die er in New York hat, wo aber halt auch nicht klar ist, wie wird das weiter verlaufen, weil sie sagt, hey, du bist immer unterwegs, so, jetzt gehst du auf eine Europa-Tournee, sind wir dann überhaupt noch zusammen? Ich weiß nicht, ist das hier alles total casual oder so? Was sind wir überhaupt? Hm. Er will sie da beruhigen und sie lässt da aber nicht locker und sagt auch, hey, so, du sprichst immer über deine Herkunft und alles und wann hast du denn überhaupt das letzte Mal deine Familie gesehen? Jetzt mach das doch, wenn du jetzt eh auf Europa-Tournee gehst, so, dann geh doch nach Hause, connecte dich wieder ein bisschen mit deiner Familie und ich habe das Gefühl, das ist das, was du brauchst, weil irgendwie hier so, ich habe das Gefühl, du bist noch nicht richtig angekommen. Mhm. Und dann macht er das. So, weil er, das hat ihn schon ein bisschen ins Grübeln gebracht, dass sie das so anspricht und sie hat recht, er hat halt wenig bis gar keinen Kontakt mit seiner Familie. Er fährt dann nach Hause, was so ein Vorort von London ist. Oder halt so ein Outskirt. Und dann steht er plötzlich vor der Tür bei seinen Eltern. Und dann erfahren wir auch gleich, es ist 2 Jahre her, dass die irgendwas von ihm gehört haben. Und jetzt ist er halt plötzlich wieder da. Er erzählt denen aber eben, dass es ganz gut läuft. Und dann wird natürlich auch gleich die ganze erweiterte Familie eingeladen. Dann wird zusammen gegessen. Und über seine Verwandtschaft, primär über den einen Cousin, erfahren wir dann eben auch, dass das halt nicht von allen gut gefunden wird. Und so lernen wir dann das eigentliche Thema des Films kennen, oder das ist zumindest das, was unterschwellig die ganze Zeit mitspielt. Es geht sehr stark eben um Identität für ihn als Pakistani oder als Brite mit pakistanischen Wurzeln und dieser Anerkennung davon, weil sein Cousin halt schon sagt, so, Digga, du heißt nicht Zed, du heißt Zahir. Und er so, ja, aber alle nennen mich Zed. So, deswegen, ich bin Zed. Also, naja, du nennst dich so, weil die dich so nennen. Und was glaubst du, warum die sich so nennen? Weil die Zahir nicht sagen können. Und dann geht's eben um dieses Identitätsding und du, inwiefern er seine pakistanische Wurzeln irgendwie naja, überhaupt abstreitet oder negiert. Mhm. Und die Auseinandersetzung damit und mit seinen Wurzeln, das spielt eben im weiteren Verlauf auch noch eine Rolle, weil die Sache mit der Europa-Tournee, die ist jetzt stark gefährdet, weil als er dann einmal abends unterwegs ist, trifft er in so einer Gasse einen Typ, der scheint ein Fan zu sein. Nach einem kurzen Gespräch erfahren wir, dass wieder einer, der ihn für RPG gehalten hat. So, und dann haben die so ein bisschen Beef, schubsen sich so ein bisschen rum und plötzlich hat Zed im Bein solche Schmerzen und muss dann auch erstmal kurz gucken, was da los ist, klopft dann so gegen sein Bein und sieht halt so aus, als hätte er irgendwelche Lähmungserscheinungen und er weiß irgendwie gar nicht, was abgeht. Und das tritt dann häufiger auf. Und so geht er zum Arzt und erfährt, dass er jetzt eine ganz fiese, degenerative Autoimmunkrankheit hat.
Oh, okay.
So, und plötzlich ist also seine ganze Muskulatur geschwächt, er kann nicht mehr richtig laufen, ist jetzt plötzlich im Rollstuhl und muss Tests machen und Reha und allen Scheiß, so, und die Europa-Tournee, das wird nix. Und jetzt ist er also zum einen mit dieser Krankheit konfrontiert und zum anderen eben jetzt notgedrungen bei seinen Eltern und da setzt er sich dann halt zwangsläufig mit seiner Herkunft auseinander.
So ein bisschen so eine andere Version von Sound of Metal auf jeden Fall.
Das meinte ich. Der kam ja auch 2020 und deswegen. Absolut, also Riz Ahmed spielt einen Musiker, der durch eine fiese Krankheit plötzlich gezwungen ist, das zu lassen, was er eigentlich am liebsten macht und sich mit anderen Dingen zu befassen.
Absolut.
Same, same. Mhm. Also voll. Ja, mich hat es auch so ein bisschen erinnert, kannst du dich an diesen Kurzfilm erinnern, der, ich glaube, im Jahr davor bei den Oscars oder vorletztes Jahr bei den Oscars nominiert war, wo auch Riz Ahmed
bei dieser Familienfeier.
Genau, muss dann diese Raid gibt und
genau, da geht es ja auch um Identität
eben,
und
genau, da ging es ja auch um die pakistanische Herkunft. Und hier, hier wird tatsächlich eben auch diese Teilung von Indien und Pakistan thematisiert. Das hatten wir ja bei, oder hatte ich bei Miss Marvel, war das ja auch ein Thema. Mhm. Diese Trennung und was das eben mit dem Volk gemacht hat und inwiefern dieses Trauma eben noch weitergegeben wird. Ja. Und das Ganze sehen wir in einer Stunde 29. Ist also auch recht knapp gehalten. Finde ich super, weil die eigentlich da keine Zeit verschwenden und wir sind halt den ganzen Film über sehr bei ihm. Mhm. Der hat dann da auch so Halluzinationsmomente, wo er dann auch immer wieder so eine Figur sieht, weil er hat dann zu Hause geht er dann in seinem alten Zimmer seine Tapes durch und entdeckt dann da halt so seine ersten Rap-Versuche und stößt dann da auf eine so eine Kassette, wo eben pakistanische Musik drauf ist und da ist vorne so ein Typ abgebildet mit so einem Kopfschmuck und den sieht er dann immer wieder in diesen Halluzinationsmomenten und ja, das wird auch noch eine Rolle spielen, aber eben, es geht im Großen und Ganzen um seinen Struggle und dann die daraus folgende Auseinandersetzung mit seiner Herkunft. Mhm. Ja, deswegen also, dass die Musik, das Rappen und all das, das steht nicht so wirklich im Fokus. Und sowieso ist das, was man hier, wenn man ihn jetzt rappen sieht, das ist mehr Spoken Word als Rap, weil es halt meistens so A Cappella-Momente sind.
Okay.
Was insofern in Ordnung ist, weil du natürlich besser auf die Texte achten kannst und die sind ja auch entsprechend, also eben in den Texten geht's immer um seine Hautfarbe und wie in England damit umgegangen wird, was er für Erfahrungen gemacht hat und all das.
Also Grime hört man den nicht, weil das ist ja gerade so der UK-Rap, der am angesagtesten ist. Insofern hätte ich das auch nochmal gefragt, ob das in die Richtung geht, aber wenn du sagst Conscious, dann passt es ja auch nicht so zu dem Stil.
Nee, und eben es gibt wirklich wenige Momente, wo du ihn auch über ein Beat rappen hörst. Es ist schon meistens eben A Cappella und
One Mic. Okay.
Ja. So, dann kann ich noch zwei Schauspielerinnen nennen. Bina, diese Freundin von ihm, wird von Aisha Hart gespielt und Wasim, seine Managerin von Anjana Wazan. Beide Ladies kenne ich aus so einer britischen Serie, die heißt We Are Lady Parts. Habe ich über die eigentlich mal gesprochen hier?
Nee.
Okay.
Das höre ich zum ersten Mal.
Ist ganz abgefahren. Gibt's um so eine Mädelstruppe, die dann so eine Ska-Band gründen.
Ska mag ich, okay.
Ja, mochte ich.
Ist sie abgeschlossen, oder?
Nee, ich glaube, das sollte noch weitergehen, aber die erste Staffel habe ich auf jeden Fall gesehen.
Vielleicht wolltest du deswegen noch abwarten.
Ja, das kann sein. Naja, jedenfalls kannte ich die beiden daher und ansonsten ist es halt wirklich, das ist ein Independent-Film, ist ein sehr kleiner Film. Mhm. Aber gerade mit der Lauflänge und allem so, mochte ich sehr.
Und bei diesen Panorama-Screenings bei der Berlinale, die laufen ja außerhalb der Konkurrenz, oder? Ist doch so.
Ja, das ist halt eine eigene Rubrik. Und deswegen in dieser Rubrik hat er den Preis für den besten Film gewonnen.
Den hat er gekriegt. Ja. Weißt du, wie viele Filme in diesem Wettbewerb laufen?
Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das immer gleich ist. Mhm.
Aber es ist ein kleinerer Kreis wahrscheinlich.
Wieder sowas, ne? Warum wissen wir sowas nicht?
Ja.
Naja.
Naja, gut, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist die Berlinale bei mir negativ verhaftet, weil einmal, wo ich dann irgendeinen Film sehen wollte, bin ich dann aufgestanden und musste da irgendwie 3 Stunden warten und habe dann kein Ticket gekriegt. Das war dann so, das war so mein
Schlüssel. Ja, das war früher aber auch wirklich
ein, ging mir richtig, hab ich gesagt,
echt ein Hustle, da überhaupt an Tickets ranzukommen.
Eben, ja.
Aber deine offenbar erste Berlinale Erfahrung oder jetzt, also, wo es dann auch tatsächlich dazu kam, dass du einen Film gesehen hast, das
Dank,
war ja gut.
Das stimmt.
Wobei, ja, da waren andere Sachen doof, aber das hatte nichts mit dem Film oder der Berlinale zu tun, das war halt die Location.
Ja.
Naja. Aber eben, also Mogul Mowgli lief auf der Berlinale und ansonsten ist der aber, glaube ich, nicht groß in Erscheinung getreten. Mhm. Trotzdem, ich finde, sehr sehenswert. Das kann ich höchstens noch erwähnen, das habe ich nachgelesen, fand ich aber ganz geil gemacht, weil du siehst am Anfang den Titel, Mogul Mowgli, mhm, ist nicht zusammen im Bild, sondern du siehst erst Mogul mit einer Schrift drunter, die ist Urdu. Und dann siehst du nächsten Screen Mowgli wieder mit einer Schrift drunter, das ist Hindi.
Ja, ja.
Was natürlich auch schon auf diese Trennung des Landes und die damit verbundenen Sprachen und so, da spielt das mit rein.
Also ein bisschen rar gemacht hat sich ja Rissa mit, oder? Also der war eine Zeit lang richtig präsent und hat ja dann mit The Night Of hat er ja diese Miniseries gemacht und hat in sehr vielen Filmen mitgespielt. Aber so in den letzten Jahren habe ich nicht so viel mitbekommen, was er gemacht hat. Also der hier zum Beispiel ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, aber ich finde, der hat eine sehr interessante Projektauswahl. Mhm. Also, ich bin Fan.
Ja, ist ein guter. Das ist, auch wenn es 2 Nationalitäten sind, das ist für mich der bessere Diego Luna. Weil die auch öfter mal so, die haben ja sogar zusammengespielt bei dem Star Wars, oder? Hat er nicht Riz Ahmed auch mitgespielt?
Ja, ja. Wie bringst du den denn jetzt mit Diego Luna? Ja,
weil wenn die nebeneinander stehen und so weiter, sind halt beide so, der eine ist halt auf mexikanischer Seite und hat da seine Rollen, aber spielt auch in Indie-Filmen mit. Ich finde, die haben eine ähnliche Filmauswahl. Und ab und zu mal einen Blockbuster. Mhm. Weiß nicht, ist so ein bisschen ähnlicher Typ, finde ich.
Okay.
Aber er ist der Gute. Möchtest du mal hier unterschreiben?
Ja, alles klar.
Alles klar.
So, Punkte. 6,6 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 71 und Letterboxd 3,6. Jetzt würde mich mal interessieren, hat den jemand so aus unserer Bubble gesehen? Hast du den mal auf Letterboxd aufgerufen?
Mowgli mit W, oder?
Ja.
Das interessiert mich auch mal, wer den gesehen hat. Da ist er. Den haben 7 Leute auf ihrer Watchlist, aber niemand hat ihn gesehen.
Ach, okay.
Inklusive Tom. Drop Mac Tom, wo man gedacht hätte, der guckt, der hat doch alles gesehen, was irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, aber.
Ja.
Hat ihn nur
niemand auf seiner Watchlist gesehen, okay.
Nee, hat niemand gesehen, klasse.
Ja, dann guckt ihn euch an.
Nils hat ihn auch auf seiner Watchliste.
Mhm.
Adrian. Ja, gut. Ich will jetzt hier mal nicht mit rein mit den 20.000 Filmen auf der Watchliste. Das ist außerhalb der Konkurrenz.
Ja. Ja. Alright. Gut. So, jetzt musst du noch raten.
Bei 7,5.
8 sind sogar.
8. Okay.
8 Punkte für Mogul Mowgli.
Verdammt.
Das war's mit der Nullrunde, ja.
Schon abgewichen von der Nullrunde. Kage.
Ja, aber einen haben wir noch.
Einen haben wir noch, ja. Jetzt gehen wir mal in den Blockbuster-Bereich.
Ja.
Nehmen wir auch, jeden Monat haben wir Auftragsfilme. Das dürfen die Supporter, die in dem 15-Euro-Paket drin sind, dürfen uns einen Film nennen, den wir dann definitiv im nächsten Monat rezensieren. Und einer von ihnen ist Erik, sogar einer der ersten Stunde.
Mhm. Und der macht ganz gerne Filmreihen.
Der macht ganz gerne Filmreihen, ja.
Und nachdem wir die ersten 2 Teile von dieser Filmreihe schon hatten, die kamen auch von ihm,
ja,
kommt jetzt der dritte.
Korrekt. Stupp langsam. Jetzt erst recht. Aber der heißt wirklich so, jetzt erst recht. Auch wenn ich 30 Mal bei anderen Filmen reingesagt habe.
Aber wirklich, das ist auch so ein geiler Platzhalter für so Fortsetzungstitel, Alter.
Ja, vor allem Die Hard with a Vengeance. Also,
it's a great title for the sequel.
Feuer.
Ja, eben, Die Hard with a Vengeance.
Sehr akkurat übersetzt. Dann raten wir mal.
Ja. Ich sag, du bist bei 8.
Okay. Bei dir sage ich 9.
Mhm.
Nee, 8,5. Korrigier das Ganze in 8,5.
Okay, sicher, ja?
Ja, ja. Sicher. Sicher ist nur der Tod.
Mhm.
Warte, lass mich noch kurz überlegen, Alter.
Willst du es nochmal ändern?
Ich habe eigentlich, es ist erst eine Episode her, dass ich gesagt habe, ich ändere nie wieder irgendwas. Ja, eben. Verstehst du? Und jetzt habe ich es schon wieder geändert.
Ja.
Was habe ich als erstes gesagt?
Als erstes hast du 9 gesagt. Und dann hast du es auf 8,5 geändert?
Ich ändere nie wieder was. 9.
Okay.
Mach eine 9. Ich muss auch mal durchziehen, wenn ich irgendwas hier einfach sage.
Ja, ist okay. Kann ich nachvollziehen.
Okay, gut.
Alright.
John McTiernan kehrt zurück auf den Regiestuhl.
Ja. Sie haben ihm Batman Forever angeboten. Er hat stattdessen lieber diesen Film gemacht.
Ja. Im zweiten Teil war es noch Renny Harlin gewesen. Da hatten wir einen anderen Regisseur. Und jetzt haben wir wieder einen Regisseur aus dem ersten Teil.
Genau. Geschrieben hat das Jonathan Hensley.
Mhm.
Der hat großartige Filme wie Armageddon geschrieben, The Punisher, The Saint.
Ja.
Next.
Next ist auch von ihm.
Ja, Alter. Also zumindest ist er Action erprobt. Und
das stimmt, ja. The Punisher, diese Thomas Jane-Verfilmung, wohlgemerkt. Also den mochte ich auch.
Der war super. Ja. Klar, voll.
War ja auch geil. War doch Travolta, war doch der Protagonist. Mhm. Voll gut.
Ja.
Alright.
Da habe ich auch noch so ein paar Szenen so krass präsent, Alter, wie er eben diese Piercings rausrupft.
Ja, die war hart. Und es gibt diese harte Familienszene auf diesem Jahrmarkt, wo er halt Punisher wird.
Also ja, ja.
Das war auch ein harter Moment, fand ich schon krass in so einem Popcorn-Film. Bleibt das hängen.
Mhm. Naja, aber es ist schon auch gerade bei diesem jetzt hier, dritter Teil von Stirb langsam. Ey, also ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe, aber ich war auch hier wieder echt überrascht, wie viel ich da noch präsent habe.
Mhm.
Das ist wieder die Zeit, ne? Der ist von 95. Das ist bei mir irgendwie so eine Ära, wo dann doch noch viel hängen geblieben ist.
Deine Lichtmomente, ja.
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 Wie oft hast du den jetzt gesehen?
Vielleicht jetzt drittes, viertes Mal, irgendwas in dem Dreh?
Na, ich glaube, sowas ist bei mir auch.
Aber das ist auch wieder übelst lange her, dass ich den gesehen habe. Also ich habe ja den ersten, habe ich tatsächlich immer wieder mal geguckt, aber die Sequels halt vereinzelt. Und den habe ich schon lange nicht gesehen. Aber ich komme mich auch in bestimmten Momenten an, das ist schon ganz geil.
Mhm.
Ja. Für viele ja, also für Leute wie Hoffi zum Beispiel auch so und andere unserer Kollaborateure, tanzt ja ein bisschen aus der Reihe, weil die sagen, es fühlt sich nicht an wie ein Stück Langsamfilm, sondern die sagen halt, das ist so ein Last Boy Scout, ja. Lethal Weapon, ist mehr Lethal Weapon und Last Boy Scout als Die Hard.
Mhm.
Da bin ich nicht so ganz konform, muss ich sagen, mit der Meinung. Weil nur weil wir jetzt hier einen zweiten Herrn in einer zweiten Hauptrolle haben, der hier irgendwie dieses Abenteuer mitbestreitet, ist das für mich trotzdem John McClane, so weißt du. Nur, dass er jetzt halt jemand an seiner Seite hat, das ist für mich trotzdem irgendwie der Herr.
Ja, nee, also ich gehe da schon mit Hoffi. Also ich,
natürlich,
wobei,
du das.
Ich weiß jetzt nicht, wie Hoffi den findet, ob der ihn deswegen gleich abstraft und sagt, das hat nichts mit Stirb langsam zu tun. Aber ich bin zumindest mal bei ihm, dass das irgendwie aus der Reihe tanzt. Weißt du, das
also ohne
so
Wertung
nach dem
jetzt.
Ersten und zweiten Jahr, aber komplett wertfrei. Und deswegen, ich kann das schon nachvollziehen. Deswegen war ich auch echt nicht überrascht, als ich dann in den True Effects gelesen habe, dass das Drehbuch ja ursprünglich als Lethal Weapon Sequel geplant war.
Mhm.
Deswegen, das passt, finde ich. Sollte ursprünglich also Simon Says heißen und dann wurde es erst auf Umwegen zum dritten Teil von Stirb langsam. Und die erste Hälfte des Films ist ja wohl auch noch genau so, wie es halt ursprünglich geschrieben war. Haben sie halt einfach ein paar Charaktere ausgetauscht, aber da so gesehen finde ich das trotzdem irgendwie clever, dass sie das dann, also so wie sie es dann geschrieben haben, funktioniert es halt trotzdem als Stirb langsam Teil richtig gut, finde ich. Erst recht natürlich mit einer sehr cleveren Verbindung, die sie hergestellt haben.
Ja.
Finde ich.
Ja gut, clever.
Das mochte ich.
Halt sehr naheliegend, wenn du mich fragst, also so.
Da findest jetzt, du? Ich meine, da liegt ja ein Teil jetzt, dazwischen, Alter. Das finde ich irgendwie.
Ja, aber es war
geil.
Jetzt ja nicht so ein Oscar-nominierter Drehbuchautor, der hier diesen Kniff jetzt hier in jahrelanger Vorbereitung.
Also nö, aber guck mal, jetzt hast du ein Drehbuch, was im Endeffekt nichts mit Stirb langsam zu tun hat und jetzt versuchst du das irgendwie in dieses Universum zu packen und das haben sie in meinen Augen gut hinbekommen.
Hat man den Antagonisten dann gelöst, ja.
Ja eben, und das finde ich halt einigermaßen smart.
Hat Connery übrigens abgesagt, einer von denen, einer aus der Riege.
Kann man aber ganz froh sein, weil jetzt stell dir mal vor, Connery hätte natürlich wieder drauf geschissen und hier keinen deutschen Akzent gespielt.
Das wäre komisch gewesen, ja. Wenn Connery den in seinem üblichen Akzent hier in Deutschen gespielt hätte, das wäre seltsam, ja. Naja.
Ja, stattdessen ist es Jeremy Irons geworden. Mhm. Der spielt Simon und der ist hier der Antagonist.
Das ist natürlich ein ganz schöner Hochkaräter als Antagonist. Sowas liebe ich ja, wenn du so ein wenn du so Action-Pieces hast und dann hast du hier so eine Kaliber auf der Antagonistenseite. Ich meine, Jeremy Irons hat ja auch eher anspruchsvolle Filme gedreht. So. Und hier ist er mal, hier kann er mal die Sau rauslassen.
Naja. Anspruchsvoll. Ja gut, also wie viele, nicht nur. Und gerade jetzt auch in den letzten Jahren, also ich meine, Beekeeper ist, glaube ich, jetzt nicht...
Da war er dabei?
Der anspruchsvollste, ja.
Ja, nicht nur, nicht ausschließlich, aber schon so... Weiß ich, hier Nachtzug nach Lissabon und so. Das ist so ein, das ist für mich so ein Jeremy Irons Film.
Naja. Ja, klar. So, wir sind in New York City. Mhm. Was ich ja sehr liebe an dem Film. Find's so geil, dass New York so eine große Rolle spielt.
Voll.
Und John McClane, der ist inzwischen, naja, kurz vorm Alkoholismus und wurde suspendiert. Mhm. Und jetzt geht in einem großen Geschäft plötzlich eine Bombe hoch und als die Polizei versucht rauszufinden, wer das war, klingelt bei denen das Telefon und ein Mann gibt sich als Simon aus und sagt, er war das, hat aber nur gemacht, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er fragt jetzt nach John McClane und sagt, es werden noch viel schlimmere Dinge passieren, wenn die nicht John McClane auftreiben und der genau das macht, was er ihm sagt. Und das machen die dann auch, dann holen sie John McClane, der ist hart verkatert. Das auch den ganzen Film über.
Hm. Erwähnt er auch immer wieder.
Ja. Das ist aber natürlich eine ganz nette Prämisse, weil das ist ja schon auch irgendwo Konzept dieser Stirb langsam Filme, dass halt John McClane eigentlich total verheizt ist und es aber halt trotzdem noch alles auf die Kette kriegt.
Einer von denen hier.
Not again.
Ja. Naja, und die erste Aufgabe, die Simon John McClane stellt, ist nach Harlem zu fahren mit einem Schild umgeschnallt, auf dem fiese Dinge stehen. Mhm. Und da wird dann ausgesetzt. Und als er von einer Gruppe junger Typen bedroht wird, und zwar richtig fies mit Waffen und Messern, greift Zeus ein. Das ist die Figur von Samuel L. Jackson. Der schnappt sich dann John.
Sein Pulp Fiction Kollege.
Zerrt den von der Straße in seinen Laden rein. Der ist nämlich, was ist der?
Die haben so einen
Locksmith.
Genau,
die haben sagt genau, er, ja, genau.
Einen Schlüsselladen, genau.
Und ja, der rettet die dann erstmal und John klärt ihn dann auf, dass das jetzt hier eben eine Polizeiangelegenheit ist und nachdem die dann das erste Ding aufgelöst haben, geht's zurück ins Präsidium und da werden die dann erstmal verarztet und dann kommt auch schon der nächste Anruf und Simon sagt, dadurch, dass Zeus sich eingemischt hat, hängt er jetzt mit drin und muss fortan alle Aufgaben, die Simon John stellt, mit ihm bestreiten. Ja. Und dann droht Simon mit ziemlich großen Dingen. Also zum einen sagt er, er hat halt so einen fiesen Sprengstoff, der uns auch wie üblich in den 90ern einmal kurz demonstriert wird. Das finde ich halt ganz geil, auch wieder so ein harter Klischee-Moment, aber irgendwie feiere ich's. Wir sehen also, wie fies dieses Material ist, was jetzt da droht, in die Luft zu fliegen. Und Simon sagt dann, dass er eine etwas größere Bombe in einer Schule deponiert hat. Irgendwo in New York und die müssen dann selber rausfinden, wo. Und es gibt einen Zeitpunkt, wann die hochgehen soll. Und das gilt es dann natürlich zu verhindern. Und wir stellen dann aber mit John McClane relativ schnell fest, dass die Nummer natürlich eher eine Art Ablenkungsmanöver war. Weil es geht um was ganz anderes. Und was verraten wir natürlich nicht.
Nee, das verraten wir nicht.
Die Verbindung von Simon zu John McClane, die erfahren wir auch im Verlauf des Films. Und das Ganze ist dann echt eine ziemlich rasante Tour durch New York City. Und es geht halt schon damit los, dass die irgendwie in Harlem sind. Und dann heißt's, die nächste Aufgabe ist an der Wall Street. Mhm. Oder nee, stimmt nicht. Da sind sie, nicht in Harlem. Sind oben am nördlichen Ende vom Central Park und müssen dann zu Wall Street. Was ich aber halt echt krass finde. Also ich meine, dann fahren sie irgendwie halt querfeldein durch den Central Park und sind dann damit halt irgendwie 30 Blocks in 3 Minuten gemacht. Was natürlich einigermaßen schnell ist, aber ich habe mir halt gedacht, so ey, bis zur Wall Street sind es dann halt trotzdem nochmal irgendwie 80 Blocks oder so.
Ja, ist schon eine Strecke.
Schon halt echt weit, aber ja. Das Ganze ist halt immer unter riesen Zeitdruck und dann gibt's eben auch immer so ein paar Rätsel, die Simon den beiden stellt, die sie dann lösen müssen und parallel versuchen sie eben natürlich zu verhindern, dass da halb New York in Schutt und Asche gelegt wird. Und da sind schon, finde ich, auch aus heutiger Sicht immer noch spektakuläre Sachen dabei. Also dieses Sprengen von der U-Bahn-Station und solche Geschichten, das fand ich schon immer noch sehr beeindruckend.
Ja, war es auch.
Ja. Wie steht der so bei dir im Kurs, verglichen mit den anderen Teilen?
Das würde meine Punkte wahrscheinlich verraten, aber es sind so ganz leichte Nuancen, was die erste Trilogie angeht. Aber laut der Punkte und laut der Nuancen steht der hier auf dem zweiten Platz.
Der steht bei dir auf dem zweiten Platz?
Ja.
Okay.
Ich mag den sehr. Und ich finde die Chemie zwischen Samuel L. Jackson und Bruce Willis funktioniert super. Und das wieder ein gutes Beispiel, wie man eben einen schwarzen Schauspieler mit integrieren kann in einer Filmreihe, ohne dass aufgesetzt wirkt. Weißt du, weil im Jahre 2024 würde ihm wahrscheinlich einen Arm fehlen und hätte eine andere sexuelle Ausrichtung und so. Und da ist einfach nur so, okay, ist halt sein Buddy so, weißt du, die halt irgendwie zusammengewürfelt worden sind. Und das war bei Last Boy Scout und so, diesen anderen Action Pieces war das auch so. Da hinterfragst du nicht einmal, okay, weißt du, warum muss der jetzt schwarz sein, so wie man im Jahre 2024 auch gerne macht. So. Da wirkt es halt nicht so aufgesetzt wie heute, wo man irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es wirkt halt so ein bisschen gewollt manchmal in manchen Filmen. So gerade bei Marvel und so bei den großen Studios merkst du ja irgendwie, die versuchen dann schon irgendwie jede Gruppe abzudecken. Und damals war es so, das hat Samuel Jackson neben Bruce Willis gehabt, das ist halt fein.
Mhm.
Und das, was man...
Ja gut, hier wird es halt über Harlem gerechtfertigt.
Ja, hier wird es über Harlem gerechtfertigt und das wird auch thematisiert, indem sie sich so gegenseitig kabbeln und so hin und her und so ein bisschen die Rassismuskeule schwingen. Aber es wirkt halt trotzdem irgendwie alles organisch. Zum Beispiel hier bei Wayans und Last Boy Scout wird es, glaube ich, nicht einmal thematisiert. Hm. Der ist halt einfach schwarz, fertig.
Ja gut, der ist Footballer, ne?
Der ist Footballer.
Ja.
Na gut, da ist das Klischee da, dass er Footballer ist. Aber weißt du, was ich meine? Also so irgendwie bei den Action Pieces war das nie irgendwie ein Thema. Du hast ja bei den Henchmen hast du auch irgendwie so ständig ein Konglomerat aus einem Mexikaner und keine Ahnung und einem Schwarzen und so hin und her oder irgendwie, weißt du, und der Antagonist ist irgendwie Russe oder so. Das heißt, es war dann irgendwie, das wirkte nicht so gestellt und konstruiert wie heute bei manchen Filmen.
Mhm.
Und diese handgemachte Action, die du halt genannt hast, so einen Film machen die halt nicht mehr. Und das weiß ich halt zu schätzen. So, wenn ich so einen Film aus der damaligen Zeit sehe, weißt du, wo halt wirklich ein U-Bahn-Zug in die Luft geflogen wird, weiß ich halt, das ist nicht die gleiche Action wie heute bei einem Netflix-Action-Film, der zwar geil aussieht, aber wo du viel über CGI gelöst hast, weißt du, und klar, wo eben nicht irgendwie halb Manhattan gesperrt wird, um da irgendwie so einen Straßenblock in die Luft zu sprengen, sondern das ist halt alles, das passiert alles am Computer und da geht halt eine Menge von dem Charme flöten.
Mhm.
Und also alleine schon, weil Bruce Willis uns John McClane geschenkt hat, diese ikonische Filmfigur, hat dieser Film bei mir ein Stein im Brett, auch wenn er nicht perfekt ist. Und allein dafür gibt es Punkte. Und der ist witzig, er ist kurzweilig. Der hat Jeremy Irons als Antagonist, Alter, mit so einem ostdeutschen Schergen an seiner Seite, die nicht alle ostdeutsch sind, sondern wo es auch wieder so, wo drauf geschissen wird, dass der eine vielleicht Rumänisch spricht und der andere irgendwie Deutsch und der andere... weiß ich was für eine Sprache.
Ja, das Deutsch, was hier im Film gesprochen wird, ist natürlich mitunter sehr abenteuerlich.
Aber auch hier wieder konsequent, ja, zum ersten Teil und Hans Gruber und seinen Schergen. Also es ist im Grunde fast dasselbe. So, weißt du, zwischenzeitlich erstmal der Normaldeutsch spricht und dann die anderen fünf, weiß nicht, was die reden und so.
Mhm.
Graham Greene würde ich noch erwähnen. Dann finde ich super Sam Phillips, die...
Ey, ich finde Graham Greene, also muss man ja schon auch erwähnen, dass der mal in einer Rolle besetzt wurde,
wo
seine Herkunft kein
keine
Thema
Rolle spielt, richtig, ja. Sonst bei dem mit dem Wolftanz und Co. ist er ja schon Typecaster. Und Sam Phillips als Katja finde ich großartig, weil die ist so die Freundin vom Antagonisten von Simon.
Ja, die kühle Blonde.
Die kühle Blonde, die kein einziges Wort sagt, aber trotzdem irgendwie sexy ist auf ihre Art und sehr schnell so mit Nahkampfklingen ist und so. Und
da werden natürlich schon auch ein paar Klischees bedient mit den Figuren hier, aber irgendwie schockt es trotzdem. Ja.
Aber irgendwie schockt das schon.
Hast du mal geguckt, was die noch gemacht hat, Alter?
Ich habe mir das mal angeguckt, ja.
Weil die ist ja als Schauspielerin, ich glaube, die hat 4 Credits oder so, ne? Also kaum was gemacht.
Die ist ja Musikerin eigentlich.
Genau, die ist Komponistin. Die haben die
von einem CD-Cover.
Die hat irgendwie 19 Episoden Marvelous Mrs. Maisel und sowas, die Musik gemacht.
Genau, dafür war sie für die Musik zuständig. Und auf dem CD-Cover haben sie halt gesehen und da haben sie gesagt, okay, die ist irgendwie sieht interessant aus, die nehmen wir als Antagonistin. Das war halt der Ansatz. Voll krass.
Ja, funktioniert.
Und dann habe ich mir natürlich die Castliste genau angeguckt und da taucht dann Aldous Hodge auf, wo ich dann kombiniert habe, okay, das ist einer der beiden Boys von Zeus am Anfang im Laden. So, ich dachte,
mit seinem Bruder sogar.
Ja, mit seinem Bruder. Mhm. Der ist ja mittlerweile auch groß geworden. Ich so, okay, das habe ich zurückgerechnet und meinte so, okay, Aldous Hodge muss, ich konnte den Namen nicht mehr zuhören, aber ich dachte so, okay, es muss einer der kleinen Jungs gewesen sein.
Naja, war auch sein Debüt.
Schon witzig. Ja. Der hat ja auch eine gute Karriere gemacht und dass der bei Die Hard with Vengeance dabei war, das hätten wir wahrscheinlich so aus dem Kopf nicht gewusst.
Nee, das ist auch, woher auch, Alter.
Ja.
Der ist hier ein Kind.
Ja, die Story ist natürlich ein bisschen lächerlich, so, weißt du, mit diesen Rätseln und dann müssen die diese komische Matheaufgabe dann in diesem Park mit den Flaschen und so bestreiten, aber irgendwie so
lächerlich.
Findest du nicht?
Nö.
Weiß nicht.
Also ich finde, wenn du halt genau die Handlung auseinander nimmst, dann gibt es da schon diverse Löcher und Dinge, die halt nicht aufgehen, aber voll drauf geschissen.
So drauf das geschissen?
Halt, wie gesagt, bin ich voll bei halt sowas wie Armageddon, also das fängst ja auch nicht an, die Logik da irgendwie in Frage zu stellen.
Nee, natürlich. Aber normalerweise muss John McClane nicht nachdenken, wenn er in Action tritt, weißt du? Bei 1 und 2 muss er eigentlich nur reagieren und hier muss er halt irgendwelche.
Ich finde, nee, ganz ehrlich, ich finde, also auch schon bei 1 und 2 war es ja schon auch, weil körperlich, waren schon immer auch Leute, gegen die er antreten muss, die ihm körperlich überlegen sind. Und ich glaube, der Clou bei seiner Figur ist schon auch, dass er eben mit ein bisschen Köpfchen an die Sache rangeht. Also, dass er halt ja schon auch clevere Dinge macht, um nicht erwischt zu werden oder halt um die anderen zu erwischen. Also
ja, vor allem, was ja auch typisch ist
für nachdenken, weiß ich nicht.
Ich meine jetzt einfach nur so.
Weil er ja nicht einfach nur der Brecher, weißt du, der halt überall alles platt macht und so.
Aber er ist ja schon, natürlich ist er smart so. Also er erkennt ja zum Beispiel, er lässt sich ja nicht anmerken, dass er irgendjemand durchschaut hat gerade, weißt du. Und das ist zum Beispiel auch eine Parallele zum ersten Teil, wo Hans Gruber sich ja verstellt, als von wegen als Zivilist, so, weißt du, so von wegen, so, ja, töten Sie mich nicht und so hin und her, ich habe nichts getan. Und irgendwie ist ihm das faul, aber er kann natürlich auch nicht nachweisen, dass das einer von den Terroristen ist. Also ist er erstmal so auf Vorsicht, aber natürlich misstrauisch. Und hier hast du auch diese Momente, wo er extrem misstrauisch ist in manchen Momenten, weil er jemanden durchschaut, aber noch nicht hundertprozentig natürlich erstmal Gewissheit hat, ob das so stimmt.
Das meine ich ja, das zieht sich auch durch, dass er eben Dinge erkennt
smart,
und damit halt cleverer ist als die anderen.
Ja, der ist smart. Und gleichzeitig dieses Rotzige und so, das ist schon krass. Also es ist legendär, wie Bruce Willis den spielt. Also es ist mega.
Okay.
Also ich habe eine Geschichte geschrieben mit John McClane. Muss ich
offensichtlich beide Fans. Ja, auf jeden.
Ja, ja.
Also ich meine, das von dem. Kannst ja auch wahrscheinlich nicht über Actionfilme sprechen, ohne irgendwann bei John McClane zu landen.
Also die haben ja, ich bin ja auch froh, dass sie nicht eins von diesen, hast du gelesen so, dass es, wie viele Drehbuchentwürfe es gab für einen Die Hard-Teil? Wo sie einfach nur dieses Schema F aus Teil 1 in einem Wohnhaus, weißt du, oder Teil 2 aus dem Flughafen, haben sie dann auf den Rummel übertragen, auf ein Kreuzfahrtschiff, also so 1000 Versionen. Und hier haben sie eben nicht diese Sache kopiert, sondern haben das Ganze ein bisschen größer gemacht, indem eine ganze Stadt halt
die ganze Stadt ist die Location, ja.
Und finde ich schon ganz gut, dass er halt nicht irgendwie auf diesem, weißt du, er ist nicht wieder irgendwo zufällig vor Ort und dann wird er da reingerissen, sondern er ist halt wirklich in seiner Stadt passiert gerade. Scheiße. Schon ganz geil.
Na, bei der Sichtung sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen, ich hatte den letzten Akt deutlich kürzer in Erinnerung. Also die landen ja relativ früh dann schon auf dem Schiff. Und dann hast du aber irgendwie noch 40 Minuten oder so. Also schon hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber fällt nicht groß ins Gewicht.
Nee.
Was ich dann wiederum ganz cool fand, weil ich habe den jetzt in strahlenden 4K gesehen und was ich echt geil finde, das hat man früher halt so nicht gehört, ey, die Tonspur, wenn die in diesen Tunnelanlagen sind, die Echos, das ist so geil, Alter.
Ballert, wa?
Ist richtig cool gemacht.
Ja, ist schon cool, was sie mit dem Sound da alles anstellen. Bei den 4K-Upgrades.
Na, da geht einiges.
Finde ich auch mega. Ja, eine Soundanlage ist auch wichtig. in einem guten Heimkino und nicht nur ein geiles Bild oder ein großer Fernseher, sondern
ja, ja,
da geht schon eine Menge verloren, wenn dann irgendwie, wenn ihr euch nur über die Fernsehboxen dann so einen Film wie Stirb langsam 3 anguckt.
Das ist super wichtig, auf jeden
Fall. Ja.
Sag mal, hast du dir rausgeschrieben, wie das eigentlich mit den Budgets aussieht?
Ich habe hier 90 Millionen Budget gehabt und ein Spiel 366.
Nee, ja, ja, aber ich meine, zu den Vorteilen, wie sich das mit dem Budget verhalten hat.
Ach so, die.
Warte, ich habe es gerade mal aufgemacht hier. 28 Millionen hat der erste gekostet, der zweite hat 70 Millionen gekostet und jetzt der dritte 90.
Der hat einfach mal das Dreifache vom ersten Teil gekostet, der ist schon krass.
Ja.
Aber gut, ist ja auch eine riesen erfolgreiche Reihe, ist ja klar, dass sie dann weiter ausgeschlachtet haben.
Naja, und hier wird ja nun wirklich einiges in die Luft gejagt.
Ja.
Also schon mitunter sehr aufwendig, das Ganze.
Also die drei Teile, die man gesehen haben muss, ist definitiv, das sind die ersten so. Danach der vierte und ja, den fünften brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der vierte war noch okay, wie ich finde. Auch wenn der schon viele Feinde hat und so und viele Leute, die sagen so, den
ja, da wird's bei mir mit der Erinnerung auch schon schwierig. Was ging im vierten? Das war noch nicht das, wo er in Russland ist, ne?
Nee, das war der fünfte.
Ja.
Mit hier.
Mit dem Sohn dann.
Ja, wie heißt er denn hier? Der Garant für.
Von Gladiator.
Der Garant, Filme runterzuziehen.
Nicht Gladiator, von Spartacus.
Jay Courtney.
Jay Courtney, genau. Ja. Der Australier, ja.
Jay Courtney war das. Und im vierten Teil ist, glaube ich, der mit Kelly Hu als Antagonistin und da gibt es schon mal diese geile Szene, wo diese Motorrad in den Helikopter knallt aus diesem Tunnel so.
Ach, okay. Ja,
ein bisschen übertrieben mäßig, aber war aber schon geil. Also.
Aber in welcher Stadt sind die da?
Wo sind die da?
Siehst du, also
das weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, den habe ich auch nur einmal gesehen, doof gefunden und dann nie wieder.
Ich habe ihn bei der Premiere, da war ich bei der Premiere da. Warst du auch bei der Premiere?
Ich glaube ja.
Ja, ich glaube, wir waren weiter bei der Premiere, da haben wir uns getroffen. Und da hat auch Bruce Willis vorne den Film präsentiert.
Ja, ja. Wobei, nee, siehst du, da weiß ich jetzt nicht mehr, war das der fünfte? Ich glaube, also ich war auf jeden Fall auf der Premiere vom vierten oder vom fünften.
Also ich war hundertprozentig bei der Premiere vom vierten, weil den fünften habe ich irgendwann während dieses Podcasts hier nachgeholt, den habe ich noch nie vorher gesehen.
Ach so.
Das war ja meine Erstsichtung. Deswegen war das definitiv der vierte.
Ja, dann war ich wahrscheinlich auch bei der Premiere des vierten.
Ja,
wie auch immer. Also Erik wird ja wahrscheinlich weitermachen. Oder glaubst du, er belässt es jetzt bei den dreien?
Ich weiß es nicht. Also jetzt macht er erstmal wieder weiter mit der Roundup-Reihe im nächsten Monat und trägt uns da den dritten Teil auf. Ob er jetzt den vierten noch bringt, den fünften habe ich ja schon rezensiert, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Wir haben uns überraschen lassen, aber Grüße an Erik.
Ja, liebe Grüße, aber das wäre schon sinnvoll, oder? Dann haben wir ja alle Teile hier abgefrühstückt.
Jetzt den Leuten hier reinreden, was hier.
Nein, wäre das nicht komisch, wenn wir jetzt einfach irgendwie
komm schon.
Vier von fünf Teilen im Podcast besprochen haben und den vierten lassen wir weg?
Wir haben schon teilweise, du kamst hier mit Transformers 7 um die Ecke, ohne dass wir die ersten fünf Teile jemals rezensiert haben. Also jetzt auf einmal ist es komisch, wenn ein Teil fehlt.
Ja, okay, gut.
Dein Vollständigkeitsgehen meldet sich.
Ja, total.
Also, lieber Erik.
Lass mir doch immer meine Neurosen.
Wir würden auch gerne den vierten Teil rezensieren. Wir haben da nichts dagegen. Aber du kannst gerne auch dazwischen noch ein paar Roundup-Teile reinhauen. Oder
ach, ich kann mir den auch ohne dich angucken. Das ist mir Latte.
Ohne mich? Wow. That hurts.
Susan Sarandon's brother Brandon, that hurt.
Ja.
Ja.
Einfach mit dem Messer in meine Brust rein.
Ja. Naja, also nachdem du jetzt gerade gesagt hast, du warst da nicht so angetan, hätte es ja sein können, dass du den gar nicht wieder sehen willst.
Naja, so richtig scharf bin ich nicht drauf. Du kannst ihn gerne bringen.
Aber aha.
Wir können ja mal abwarten, was Erik sagt. Ja, der kommentiert ja dann, ob er den plant. Denn ich weiß ja gar nicht, ob Erik so eine Liste hat wie andere Leute.
Wie andere Leute? Wie du vielleicht?
Nein, ich habe keine Liste von Supporter-Auftragsfilmen. Aber es gibt ja Menschen in der Supporterschaft, die haben ja tatsächlich eine Los- und eine Auftragsfilmliste, die dann zwischenzeitlich immer wieder reinwerfen.
Mhm.
Also der letzte hier von Raff, was die aktuellen Wünsche angeht, der hat uns Filme beigetragen, wo er kommentiert hat, hier, der Film steht auf seiner Wunschfilmliste für Banausen. Er weiß aber nicht, was für ein Film das ist und ob der gut ist. Hau rein.
Okay.
Aber war halt auf seiner Liste.
Mhm.
Insofern ist es schon witzig. Vielleicht hat er ihn auch immer aufgeschnappt oder so.
Wie kommt so eine Liste zustande, wenn du nicht weißt, was es ist?
Vielleicht hörst du links und rechts mal irgendwas von einem Film und würdest dann wissen, wie der ist. Das kann ja alles möglich sein.
Ja.
Dann weißt du nicht mehr so richtig, wie du den hinzugefügt hast. Ich könnte auch nicht jeden einzelnen Film auf meiner Wunschliste bei Letterboxd, könnte ich dir nicht sagen, wo jetzt jeder Film herkommt. Da sind auch welche bei, die du hier mal genannt hast, oder?
Hey, also nachdem ich jetzt erst gestern wieder einen Film geguckt habe, der von allen Leuten hart gepriesen wird, auf sämtlichen Listen ist und ich war so enttäuscht.
Okay.
bin ich einmal mehr davon überzeugt, dass, also lieber lasse ich mir von irgendwelchen Freunden Filme empfehlen, als dass ich jetzt irgendwelche Listen abarbeite.
Ja, ja, ist nicht alles Gold, was glänzt auf diesen Listen. Das hatte ich schon oft.
Ja, eben.
Und dann hast du andere Filme gesehen, wo du dich fragst, warum die auf keiner Liste
sind. Ja.
Definitiv.
Ja, aber das dann wahrscheinlich in der nächsten Episode.
Wir sind gespannt.
Jetzt erstmal die Punkte zu Die Hard with a Vengeance. Oder hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr.
Okay.
Die Einspiel haben wir genannt, insofern hau raus.
Gut, 7,6 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 58.
Das ist schon dünn, echt, Alter.
Der Metascore?
Mhm.
Ja.
58, Alter.
Letterboxd 3,7.
Mhm.
So, es klingt so, als hätte ich dich zu niedrig eingestuft mit denen.
Ich bin ja, das war wirklich relativ einfach, weil es die Chronologie ist. Der erste Teil ist von mir eine 10, das ist für mich der beste Actionfilm aller Zeiten.
Okay.
Der zweite Teil war für mich eine 9 und da ich den Tick besser mag als den zweiten Teil, war es für mich einfach, der ist halt genau dazwischen. Das ist halt eine 9,5.
9,5?
Ja.
Oh, Halleluja.
Also bei Letterboxd kriegt er von mir volle 5 Sterne, aber so mit unseren leichten Nuancen konnte ich so natürlich zwischen den drei Teilen ein bisschen unterscheiden.
Okay. Ja, ich bin bei 8,5.
Du bist bei 8,5?
Mhm.
Okay.
Wo du ja ein paar Mal hin und her geschwankt hast.
Mann.
Ja. Naja, aber das hat natürlich trotzdem gereicht, weil jetzt habe ich ja 1,5 miese dank diesen 9,5.
Mhm.
Heißt, ich bin bei 2,5 miesen insgesamt und du bei einem.
2,5 zu 1.
Punkt für Guess.
Punkt für Guess. In dieser 69.
Yes. Ja, geil.
Cool, cool, cool. Ja, wenn wir schon bei Auftragsfilmen sind, also nochmal schönen Gruß an Erik und dann können wir schon mal freudig ankündigen, dass Classic Dave uns in der nächsten Episode besucht.
Mhm.
Und da werden wir drei gemeinsame Filme besprechen, nämlich zwei Auftragsfilme. Following, der erste Nolan, den habe ich ja noch nie gesehen. Du auch nicht, wa?
Doch.
Du kennst ihn?
Ja.
Okay, krass. Den werden wir Classic Dave besprechen und dann für Mr. Pink den Film Rocker.
Rocker.
Etwas aus deutschen Landen. Und dann gehen wir nachher noch ins Kino und gucken Monkey Man. Da sind wir auch mal gespannt, den werden wir dann und zu diesem Anlass nochmal den Classic Dave rangeholt, weil der ist auch dabei und dann bequatschen wir zu dritt auch diesen Film. Ganze drei Auftragsfilme zusammen. Schauen wir, was das wird. Ist ja mal wieder lustig mit dem Burschen.
Naja, klar.
Ja.
Ja, Monkey Man mit Dev Patel, ne?
Genau.
Mhm.
Dev Patel und Classic Dev. Beide dabei. Ja, und wird ja von Tom und Tino wieder hier organisiert mit Bambule und
ja, weiß Masala-Kraut.
Nicht, Masala-Kraut und ob die da irgendwelche Gerichte servieren und mit Tanz und Gesang und Show und weiß nicht, was die da auffahren.
Ja, meinst du, die beiden machen erstmal Nacho Nacho?
Naja, wenn 20 Uhr der Film anfängt, um 19 Uhr das Vorprogramm, dann bin ich ja schon, dann muss ja schon was passieren.
Erwartest du was, ja?
Ja, okay. Da warte ich was, ja.
Wehe, da wird nicht getanzt.
Ja. Wir werden hungrig da rauskommen. Die haben da nur irgendwelche Kanapés.
Ich würde da nicht zu viel zu essen erwarten.
Nee, wa?
Glaub nicht. Ja, wir werden berichten.
Wir werden berichten. Das dann in der kommenden Episode. Und ja, wir nehmen aber erstmal noch für die Supporters eine Folge auf.
Mhm.
Und dann haben wir eine ganze Reihe an illustren Gästen. Aber das
verraten wir noch nicht.
Kündigen wir noch nicht an.
Nee, eben.
Was wir allerdings ankündigen, weil es ist bald soweit. Das Hardline-Festival steigt am 11. Mai. Was? Und zwischen dem
April alle.
April, Entschuldigung, ja, krass, fast hier falsch annonciert. Genau, zwischen dem 11. und dem 14. April ist das Hardline Festival, wo ich mit Azubi Dennis mit der Wanderhure halt unterwegs sein werde.
Wandert ihr zusammen ein bisschen, schön.
Wir wandern zusammen ein bisschen durch Regensburg, durch das schöne Bayern. Und wer da Bock hat, mal vorbeizuschauen, das Line-Up steht, also guckt auf die Seite und guckt mal, ob euch da der ein oder andere Film interessiert. Ansonsten kommt vorbei auf ein Bierchen oder ein Kakao oder eine Cola oder was auch immer. Wir würden uns freuen, euch die Hand zu schütteln. Wird vielleicht lustig, den einen oder anderen von euch kennenzulernen. Yoshimitsu hat sich wohl schon angekündigt.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was ihr da so aufnehmt.
Sehr cool, ja, genau. Und wir nehmen dann auf, da wird es ein, zwei Sonderepisoden geben bezüglich des Hardline-Festivals.
Mhm.
Cool. Ja, hast du noch irgendwas anzukündigen?
Nee. Ich bin nur gerade gefragt, das ist ja, dann habe ich ja quasi frei in der Zeit.
Du musst eigentlich nur die Folgen abmischen, ja genau. Ja. Das Zeug, was du kriegst von uns ansonsten.
Muss ich mal gucken. Vielleicht nehme ich dann separat irgendwie mit jemand anderem eine Episode auf oder so, weil ich habe halt jetzt gerade auch irgendwie noch viel Stuff geguckt.
Das kannst
du ja auch irgendwo loswerden.
Du kannst ja mal mit Hoffi endlich dein eigenes Format umsetzen, so, weil die versteht euch doch immer so gut. Mach doch einfach einen separaten Podcast, ihr beide.
Okay. Nee, weiß ich. Also noch einen zusätzlichen Podcast, also das wäre richtig
schöner Arbeit. Ja. Schön ein bisschen Arbeit aufhalten.
Mhm. Wobei, ja, das könnte interessant werden eigentlich.
Kannst du natürlich gern machen. Also wo ich ein bisschen Probleme sehe, ist, die Auftragsfilme zu verstauen in diesem Monat. Weil wenn wir zwei Hardline-Episoden haben und du dann nochmal eine Episode mit jemand anders aufnimmst, dann haben wir, glaube ich, 17 Auftragsfilme eines Monats in einer Episode.
Ist auch nicht schlecht.
Kriegen wir alles hin.
Ja, machen wir schon irgendwie.
Machen wir irgendwie. Zumal, genau, apropos ja hier, von den Boys, genau, wir wollten mal die Inkompetenz ein bisschen verteilen und nicht so geballte Inkompetenz haben, deswegen haben wir die Jungs die kommen separat diesmal und einer, der früher bei den Jungs öfter mal unterwegs war und jetzt eher selten, den haben wir natürlich auch eingeladen.
Mensch, wer das wohl sein könnte?
Wer könnte das sein?
Ja, das alles demnächst.
Ja.
Dann bedanken wir uns nochmal bei allen Supportern. Ihr seid die Geilsten.
Jetzt aber wirklich, ja, ihr seid die Geilsten.
Ja, natürlich.
Und neuer Monat, neue Lose, neue Auftragsfilme, immer her damit. Viele sind ja schon reingeflattert und wir sind gespannt, was da noch kommt.
Mhm.
In diesem Sinne.
Sind wir raus.
69.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.